ESP Guitars präsentiert
Gear of the Dark.
Denn die regelmäßigen Witze aus der untersten Boomer-Cringe-Schublade und die schamlose Schleichwerbung für Klebstoff lassen das Ganze völlig zum digitalen Sodom und Gomorra verkommen. 0 von 5 Sternis, klare Empfehlung. Ja, perfekt auf den Punkt gebracht.
Müsste laut genug sein.
Ja, nur du bist immer laut genug.
Ich bin so ein lauter Typ. Ich habe auch früher immer viel Ärger gekriegt. Das stand schon immer in meinen Zeugnissen. Hanno ist sehr, sehr laut. Hanno stört. Hanno stört die anderen Schüler wissend und willentlich beim Lernen.
Keine Überraschungen soweit.
Hanno verhält sich unfair im Klassenraum durch Reinrufen blöder Kommentare und Witze.
Reinrufen? Nein.
Ja, das ist, es ist leider, wie es ist. So, ich weiß nicht, war das bei dir damals auch so? Ich kann mich erinnern, dass die Noten erst ab der 3. Klasse kamen bei mir. Erst und 2. Klasse gab es nur so geile geschriebene Zeugnisse und da waren dann halt solche Sachen drin zu lesen, wie Hanno ist sehr, sehr klug, aber sehr, sehr dreist.
Ah, verstehe. Ich erinnere mich nicht mehr so genau. Ich hatte in der Schule auch so meine Problemchen. Weil ich hatte Autoritätsprobleme. Die haben sich jetzt nie auf wahnsinnig aggressive Art und Weise geäußert, sondern eher, dass ich ständig mein Maul aufgerissen habe, wenn die Autorität gesprochen hat und ich mich dabei unfair behandelt gefühlt habe. Und das ist natürlich immer besonders gut in der Schule. Es kommt immer super an.
Ja, bei mir, das war gar nicht so das Ding, sondern ich hatte das große Problem des Witz-Zurückhalte-Defizit. So, ich konnte... Ich wusste, ich kriege dafür Ärger. Ich wusste, dieser Kommentar wird nicht spurlos an allen vorbeigehen oder wird Strafen mit sich ziehen. Und dennoch, ich konnte das Maul einfach nicht geschlossen halten. Das hatte gar nicht so viel mit Autorität zu tun, sondern halt einfach, dass ich dachte immer, dass man eine Situation durch einen Gag verbessern müsste. Egal in welcher Situation.
Nee, aber hey. Ich war, so lustig war ich nicht in der Schule. Ich habe irgendwie immer nur den Ärger angezogen. Ich habe auch irgendwie 7 Tadel in meiner Oberschulzeit bekommen, auch alles für so Bullshit. Einmal war ich, habe ich das schon mal hier im Podcast? Ich glaube nicht.
Lass hören.
Mein bester Tadel, den ich je bekommen habe, war von meinem Musiklehrer und ich erinnere mich an den Wortlaut noch heute, Zitat, Simon hat sich mir gegenüber in einer Art und Weise ausgedrückt, die für das Sozialleben an der Schule untragbar ist. Er benutzte die Worte, leck mich am Arsch.
Geil. Ja, sowas habe ich nie gebracht dem Lehrer gegenüber. Das wäre viel zu frech. Das ist nicht mein Ding. Ich habe eher so den Lehrkörper mit so Gags auf die Palme gebracht.
Verstehe, ja. Ich hatte auch gar nicht leck mich am Arsch gesagt. Ich habe nur leck mich gesagt. Aber gut, hey.
Ich habe auch mal, aber ich kann mich noch erinnern, dass ich in der 5. oder 6. Klasse mal so 25 Mal oder 30, wie oft das war, immer so, ich darf nicht fick dich sagen. So, das weiß ich noch ganz genau. Das mussten beide Elternteile unterschreiben. Das war mir ziemlich peinlich.
Das ist doch ungefähr das gleiche Niveau.
Das Wort Arschkarte ist dir sicherlich bekannt, Simon, oder? Ja, hast die Arschkarte gezogen. Weißt du, wo das herkommt?
Nee. Von dir
aus
hast du erfunden.
Fußball.
Ah, okay.
Weil die gelbe Karte, soweit ich weiß, steckt in der Brusttasche und die rote Karte, die wirklich böse Karte, steckt in der Tasche direkt am Arsch. Deswegen die Arschkarte gezogen, soweit ich weiß.
Ah.
Und dann habe ich zu einem Mitschüler gesagt, wegen irgendeiner Situation, so, Alter, na, da hast du jetzt aber die Arschkarte gezogen. So. Und der war so dumm, so unerhört dumm, der Junge, dass er zum Lehrer gegangen ist und gesagt hat, Hanno hat mich Arschkarte genannt. Und dann durfte ich auch irgendwie 25-30 Mal schreiben, ich darf den und den nicht Arschkarte nennen, so. Und die Lehrerin hat es auch nicht gepeilt. Das mussten auch meine Eltern unterschreiben. Das darf man sich mal vorstellen. Simon, du Arschkarte, Alter.
Ja, unsere Eltern mussten das ein oder andere unterschreiben, anscheinend.
Jegliche Scheiße, so Alter, ich hab's oft erzählt, weil meine Eltern mussten auch oft in der Schule antanzen für so
Dito.
Unnötigen Schmutz. So, ich habe nie wirklich böse Sachen gemacht.
Aber ich auch nicht.
Einfach nur so unnötigen Schrott.
Ja, also gar nicht so unterschiedlich, nur dass es bei dir anscheinend witziger war als bei mir.
Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie gut die Witze gealtert sind, aber ein paar von denen war richtig, richtig gut. Ich kann mich erinnern, dass ich bei Herrn Heine, dem Mathelehrer, mal nicht mitgekriegt hat, wie er zurück in den Unterricht gekommen ist und ich mich hinter den Vorhang gestellt habe und für den ganzen Schulhof so eine Show durchs Fenster abgezogen habe. Und dann irgendwann ging so hinter mir langsam der Vorhang auf und der Lehrer stand da. Das war halt auch nicht so geil. So, also ein tierischer Kracher, aber halt auch kam beim Lehrer nicht so gut an.
Ich bin mal so richtig ins Fettnäpfchen getreten. Das war so die Zeit, in der alle angefangen haben, Handys zu haben. Also auch Oberschulkids hatten dann so ihre ersten Handys. Und ich weiß noch, dass unsere von mir nicht sehr gemochte Englischlehrerin mitten im Unterricht einen Anruf bekommen hat. Da habe ich sofort losgepöbelt. Ja, aber wenn bei uns das Telefon klingelt, wird es uns weggenommen. Ja, stellt sich raus, sie hat einen Anruf bekommen, weil ihr Mann verstorben ist.
Ja, Simon, siehst du, da sind wir denn doch gleich. Der letzte Gag muss immer auf der eigenen Seite sein.
Anscheinend. Und das führt uns doch sicherlich super in unsere Folge heute. Aber was geht sonst so bei dir, Hanno? Jetzt haben wir erstmal schön in der Vergangenheit gekramt, alte Wunden geleckt.
Mit alte Wunden geleckt und mit alten Glanztaten angegeben, würde ich sagen. Geht sonst so? Ja, das Jahr neigt sich dem Ende. So, weißt ja Bescheid. Es ist bei dir auch in Portland ähnliche Kalenderrechnung wie bei uns hier drüben auch. Ja, keine Ahnung, was geht so. Ich bin sehr beschäftigt. Ich habe gesagt, ich bin am Renovieren und solche Späße. Das ist eigentlich das, was ich die ganze Zeit mache, wenn ich nicht mit dir Podcasts aufnehme. Ab und zu heute Morgen habe ich mal meine Gitarre wieder in die Hand genommen, um ein paar neue Hits rauszuscheißen, ein paar Killer-Riffs rauszurotzen. Das klappt, meine alte Methode klappt immer noch ganz gut, die Gitarre wirklich nur anzufassen, wenn ich irgendwie was kreieren will und immer vorm Frühstück und dann so 5 Minuten und dann was raussprudelt und das schnell irgendwie so als Skizze aufnehmen und dann reicht das auch wieder für ein paar Tage so und daraus baue ich dann so meine Songs. Und Leute denken wahrscheinlich immer, Songs entstehen, dass man sich tagelang, nächtelang einschließt, aber so meistens ist es so und ich mache das gerne morgens vorm Frühstück, wenn man noch so voll vertüdelt ist, damit man nicht so die alten, abgewichsten Standardriffs wieder spielt, die es bei mir eh nur gibt in veränderter Form, aber du weißt, was ich meine.
Mhm. Finde ich, ist ein gutes Konzept, was du da beschreibst. Ich glaube, ich mache mir immer viel zu sehr eine Platte und nehme zu selten so spontane Riff-Ideen auf, was wahrscheinlich viel mehr bringen würde, als mich so dahinzusetzen, so Marke, so jetzt muss ich einen Song schreiben.
Ja, das geht gar nicht. Das Thema hatten wir ja schon mal. Ich habe die ganze Ode to the Flame, die zweite Manta-Platte, da habe ich noch in Hamburg gelebt, als ich die Riffs gesammelt habe, so 2014 oder so, 15 habe ich die Riffs dafür gesammelt. Und da gibt es, glaube ich, so 3-4 Stunden Videomaterial am Stück, immer mit meinem Telefon, mit meinem Handy aufgenommen, wie ich morgens vorm Frühstück immer in der gleichen Stelle in der Wohnung auf den Knien mich hinknie, mit so einer weißen Stratocaster irgendwelche Riffs spiele. Und das ist ganz witzig zu sehen, wie die Riffs sich dann teilweise noch verändert haben. Aber den Ursprung der ganzen Platte kann man in diesen morgendlichen Sessions, also wirklich, es war wirklich so Wecker klingelt und bevor man überhaupt aufs Klo geht oder duscht oder so, sofort aufstehen und sich auf den Boden setzen und die Gitarre in die Hand nehmen. Und das, was dann kommt, ist manchmal wirklich Gold wert.
Okay.
So entstehen die Hits im Hause Kleinhardt. Ja, und ansonsten, ja, nicht viel los. Hab ja, keine Ahnung, was geht bei dir, Simon?
Bei mir, ich bin auch ziemlich busy die ganze Zeit. Ich hab relativ viele Releases gehabt bei Total Distance Worship und verschicke und verschicke und verschicke und es nimmt irgendwie kein Ende.
Trauer.
Nee, es ist geil, aber auch ein bisschen anstrengend gerade irgendwie, weil ich dann auch manchmal, weißt du, so Sachen wie Handnummerieren, ja, das kommt natürlich immer super an, aber es ist so richtig beschissene Arbeit und das verzögert dann auch alles irgendwie.
Und sowas musst du Obdachlose einstellen, das ist ein Hungerlohn.
Ja,
wenn
gut.
Dann bei dir in deiner Villa sitzen und unten und deine Plattenhand signieren.
Ja, also ich meine, vielleicht macht man das im Hause Kleinhardt so, aber hier wird noch Selbsthand angelegt.
Ja, das glaube ich gerne. Apropos Merch, ne? Also müssen wir ja natürlich auch nochmal sagen, so hey, wir haben die ersten paar Tage Gear of the Dark Merch gelauncht. Danke für all euer Feedback und es scheint gut anzukommen. Ja, wir sind ganz erstaunt. Wir freuen uns total. Die ersten zwei Shirt-Designs draußen, Patch ist draußen, Pin ist draußen. Ewigkeiten drüber geredet und jetzt haben wir es endlich hingekriegt mit unserem Kumpel Andy von Trendkill. Und
Grüße
gehen raus und jetzt geht das richtig los. Also Leute, die Sachen sind online, ihr könnt sie bestellen. Guckt auf unseren Socials, Facebook, Instagram, ihr kennt die Adressen ja. Und da deckt euch ein mit dem neuesten geilen Underground-Scheiß. Ihr wisst jetzt, das wird nie wieder so geil, wie es jetzt ist, wenn man irgendwo auf einem Konzert auftaucht und ihr habt ein T-Shirt an von einer Band oder irgendeinem Format, was keiner kennt. So, wisst ihr Bescheid.
Und vor allem das Erste, immer die ersten Shirt-Designs, ne? Also
ja, natürlich. Bei T-Shirt Slayer oder wie das heißt, könnt ihr das wahrscheinlich schon in 4 Wochen für 4.000 Euro verkloppen.
Ja, klingt realistisch.
Da klingt realistisch. Aber also, haut in die Tasten, zieht euch den geilen Scheiß. Wir freuen uns und bedanken uns von dieser Stelle für euren Support.
Ich habe gehört, Hanno, dass du eine Gitarre am Start hast irgendwie.
Richtig, richtig, habe ich ja schon mit angegeben. Ich habe so ein Wort adaptiert von dir. Ich habe mir eine Gitarre rausgelassen. Das Wort kannte ich nicht. Simon hat das oft benutzt, jetzt gefällt mir das auch ganz gut. Ja, bei den Kollegen von ESP angerufen und mir fiel nämlich Folgendes auf. Ich habe ganz viele Gitarren, viele davon sind ja so Manta-affine Bariton-Gitarren und meine normalen Gitarren sind dann viel so Strats und Telecasters oder auch so One-Pickup, so Melody-Makers, abstruse Formen wie Explorers, Flying V, all so ein Scheiß, mir fiel auf, ich habe eigentlich überhaupt nicht so eine normale Mensur-Scale-Wohlfühl-Gitarre. Einfach so eine Gitarre, die, weißt du, was ich meine? So, und ich habe halt einfach nur so komische Gitarren, die... Und diese Gitarre, ich brauchte irgendwie eine günstige Gitarre, die geil ist, mit der ich vernünftige Sachen spielen kann. Und da habe ich mich durch den Katalog geklickt und habe mir eine EC256 rausgelassen, wie du zu sagen pflegst.
Ich google die direkt mal.
Ja, mach das mal. Der Straßenpreis liegt, glaube ich, so bei um 500 Euro. Und es ist auch da wieder pervers, was man mittlerweile für sein Geld kriegt.
Okay.
Also, wirklich, wirklich erstaunlich. Also natürlich, man muss es natürlich auch mal so sagen, so die Sachen zu uns geschickt werden, da wird natürlich immer auch schwerstens drauf Wert gelegt, dass die geil eingestellt sind und so, aber sie ist wirklich top eingestellt. Die Verarbeitung ist absoluter Wahnsinn, die Einstellung ist super, der Hals, kennst du, das ist auch so, ich habe heute Morgen lange über diese Floskel sinniert, aber kennst du so einen Gitarrenhals, wo man das Gefühl hat, der spielt sich von allein?
Ja.
Weißt du, was ich meine? Das ist natürlich eine ganz gewagte These, weil welches Instrument spielt sich schon von allein? Aber das ist einer der besten Gitarrenhälse, die ich seit langer, langer Zeit in der Hand hatte, für meine Flossen.
Mhm. Nee, kenne ich tatsächlich. Ich finde, was mir, also du hast natürlich recht, wenn wir jetzt eine Gitarre geschickt bekommen von ESP direkt, die stellen die natürlich ordentlich ein. Aber ich muss eins sagen, das war immer auch so meine Erfahrung, selbst ab meiner ersten Viper, die ich gekauft habe. Warum ich überhaupt die Viper gekauft habe, lag daran, dass im Gitarrenladen die einzige Gitarre, die sich sofort geil gespielt hat, war eine LTD Viper, die da an der Wand hing. Und ich habe dann nur eine andere Farbe bestellt damals, ein anderes Finish. Aber dieses Plug-and-Play-Feeling, keine Ahnung, dieses Plug-and-Play-Feeling, so nenne ich das immer irgendwie. Ich weiß nicht,
Ich weiß ganz genau, was du meinst. Und deswegen sind wir beide dieser Marke ja auch relativ treu geblieben. Und ja. Genau, Wohlfühlgitarre, das trifft es am allerbesten irgendwie. Es hat einen okayen Preis, das Teil, und das werde ich jetzt direkt in den Weihnachtsferien mit zu den Schwiegereltern nehmen und da hoffentlich wieder ein paar geile Riffs rausscheißen. Und ansonsten, ja, ziemlicher Standard natürlich, ne? So, also so Eclipse, Les Paul-mäßige Form, also liegt natürlich hervorragend auf den Schenkeln, wenn man so einfach ganz normal sitzt, und mir fiel halt eben auf, sowas habe ich fast überhaupt nicht. Zwei Humbucker und halt eben fetter Bratsound, genau das, was du und ich halt eben so benutzen. Was interessant ist, die Pickups sind so splitbar mit so einem Push-Pull-Poti, wie sich das nennt, weißt du, wie du weißt. Mhm. Und dann wird der Humbucker gesplittet in Single-Coil. Das ist natürlich ganz geil, weil du da halt einfach irgendwie eine weitere Soundpalette mit abdecken kannst. Das ist auf jeden Fall sehr amtlich. Und wie gesagt, was hängen bleibt, ist auf jeden Fall insbesondere die Verarbeitung und die Qualität Gitarre, die man irgendwie für 500 Euro mittlerweile kaufen kann. Immer wieder erstaunlich. It's a keeper.
Es ist, ich gucke hier gerade auf der Website, ist die mit diesem blonden Flammtop?
Ich glaube, so nennt man das, ja, ganz genau. Überhaupt nicht mein Stil, aber ich habe bei Stefan Bescheid gesagt, schick mal einfach rum, was du hast.
Okay, ja.
Das war am Start. Ich bin da relativ, wie sagt man, relativ
flexibel.
Ja, flexibel, ist mir eigentlich Latte, sieht mich ja eh keiner mit.
Ja, aber sieht doch aber ganz, ganz nett aus eigentlich.
Die schwarze ist aber auch geil, muss man sagen, so, ne? So, also ich glaube, die hat so goldene Hardware und goldene Pickup-Cover. Eigentlich total kitschig, so schwarz und gold. Ich muss aber sagen, bei so einer Les Paul oder so einer Eclipse-artigen Form sieht es eigentlich ganz nobel aus. Ich habe neulich hat ein Kumpel von mir, Martin, Grüße gehen raus, eine 79er Les Paul verkauft und die ist dann leider an einen anderen Freund gegangen, irgendwie für einen sehr, sehr günstigen Preis und das ist halt auch so eine Killer-Gitarre gewesen, komplett schwarz, aber mit goldener Hardware, alles original von 79, tierisches Brett, ja, also aus so Sammlergründen wollte ich mir das eigentlich zulegen, so, die sah auch ziemlich, ziemlich geil aus und die gibt's in dieser Ausführung eben auch, glaube ich, hier bei LTD.
Ich finde schwarz und gold, ja, ich habe sie gerade gefunden. Ich finde schwarz und gold eigentlich immer ziemlich schick, muss ich sagen. Ich habe sogar auch Gitarren, die in diesem Farbschema. Finde ich gut, ist classy halt irgendwie so.
Ja, ganz genau, aber du weißt ja, wie das ist. So classy, ganz schmaler Grad zwischen classy und kitschig. So,
das kann passieren, ja. Halt sie doch mal ins Bild jetzt. Halt sie doch mal ins Bild jetzt, die Kamera, die Gitarre, damit ich sie wenigstens mal sehe hier.
Da ist sie.
Ah, okay, ein Burst Finish hat sie, okay. Ah, ja. Nice.
Ja, ganz gut. Ja, ist wirklich und natürlich, wie es dir auch immer wichtig ist, sehr, sehr leicht das Teil.
Ach echt,
sehr
ja?
Leicht das Teil. Ja.
Absolut. Okay. Geil.
Ja, du weißt ja, wie das ist. So die LTDs bzw. die ESPs, die sind insgesamt oft etwas schmaler so vom Korpus her als die Konkurrenz. Und ich persönlich mag das ja sehr, sehr gerne leiden.
Ja, ich mag das auch. Die machen aber auch diese Full Thickness Body Versionen.
I know. Sind auch richtig schwere Klopper dann, aber mir gefällt das persönlich besser.
Ja, Dito. Ja, cooles
Simon.
Ding.
Ja, besten Dank. Kannst du ja, wenn du mal zu Besuch kommst, direkt mal anspielen. Ansonsten gibt's bei meiner Seite nicht so richtig viel Neues. Ich freue mich auf unser Gespräch und unser Thema heute. Bevor wir da einsteigen, komm zu deiner Pflicht. Du bist noch, glaube ich, den Leuten ein paar Spendenverlesungen schuldig. Ist das richtig?
Da hast du recht, Hanno. Das hast du sehr, sehr gut erkannt. Also, genau, ich lese doch einfach mal vor. Unter paypal.me/GearOfTheDark haben gespendet. Karl Kopka, er sagt, ein paar Penunsen, damit sich Hanno mal wieder einen ordentlichen Eimer Uhu-Kleber gönnen kann. Beste Grüße und entspannte Feiertage euch beiden. Ja, Dito, oder?
Gleichfalls.
Alexander Fürgut. Grüße vom Schwertgeflüster HEMA-Podcast, denn nichts könnte besser zu Metall aufs Maul als Metall auf die Ohren passen. Aha.
Sehr gut. Grüße gehen zurück.
Schwertgeflüster. Geiler Name.
Gefällt mir ja ganz gut, auch viel vielseitig auslegbar, ja, ja. Der Name. Ne?
So passiv-aggressiv.
Ja, auch so ein aber bisschen. Auch so ein bisschen sexuell.
Ja, das auch, so, ja. Ne?
Schwertgeflüster.
Nice, muss ich mal reinhören.
Ja, reinhören. Oh.
Ganz tief reinhören, ja.
Ja, lass hören. Oh.
Sascha Bohnenberger, richtig guter Name, gefällt mir.
Es wird immer besser hier.
Ja, Küsschen aufs Nüsschen für euch. In Episode 54 meinte Hanno, es soll sich auch mal wer trauen, auf diesem Weg eine Freundin zu suchen. Ich übernehme das stellvertretend jetzt für meinen Kumpel Mario mit dem kleinen Pümmel.
Alter, ist das wieder unterirdisches Niveau hier. Nochmal, wir lesen das vor. Die Gags werden uns hier in den Mund gelegt. Ja. Aber hey Mario.
Wie die kleinen Pümmel auch, ja.
Das ist überhaupt nicht schlimm. So, der Mario hat einen ganz tollen Charakter. Das ist ein ganz, ganz feiner Kerl.
Ja.
Also wirklich eine Bank, der Typ, der Mario. Also, liebe Herren, liebe Damen, wer immer sich für Mario interessiert, bitte ans anonyme Postfach. GearOfTheDark@gmail.com, da könnt ihr uns eh erreichen. Manchmal schreiben da Leute und wir versuchen das auch immer zu beantworten. GearOfTheDark@gmail.com. Bitte Bewerbungsfotos auch für Mario. Dann versorgen wir dich, Mario. Wir kriegen das hin.
Fazit ist, er ist zwar nicht lang, aber dafür dünn. Er sagt ja. Trotzdem noch, gesucht wird eine nymphomanische Alkoholikerin. Abstriche in der optischen Erscheinung in Ordnung. Und für euch ein paar Euro für die Leberpenetration. Other bands play Manowar. Sucks. Gruß Bohne. Ja, Bohne.
Bohne, kriegen wir alles hin, wie gesagt. Und wie gesagt, wir kümmern uns um Marios Freundin.
Und um seinen kleinen Pimmel.
Ja.
Weiter geht's. Weiter geht's mit einem mystischen Namen Araneo. Da gibt's keinen Nachnamen, da stand einfach nur
vom Aranio. Vom Schwertgeflüster-Podcast vielleicht.
Vielleicht, ja. Ja, oder vom kleinen Pümmelgeflüster. Who knows? Araneo
jetzt
sagt.
Hör auf!
Moin, Hanno und Simon. Euer Podcast ist echt eine geile Mischung aus Gitarristen, Nerd-Talk, Musik, Business-Insights und geile Rock'n'Roll-Straßengeschichten. Weiter so. Auf jeden Fall inspiriert ihr mich dazu, doch nochmal ein Bandprojekt zu starten. Alter Hanno, das ist ja ein Ritterschlag hier.
Oha.
Und zudem supporten eure Folgen oft meine Kunden durch Tattoo-Sessions zu kommen. Manchmal blöd, wenn eure geilen Stories gerade dann kommen, wenn ich gerade in einer Crispy-Line bin und wir beide herzhaft anfangen müssen zu lachen. Aber c'est la vie. Statt eines Saufspruches möchte ich hiermit unter jedem Hörer, der mir auf Instagram schreibt und folgt, ein Manta-Logo-Tattoo for free verlosen. Alter Hahn.
Okay.
Der Gewinner wird dann per Instagram live aus dem Hut gezogen. Eine Woche nach Ausstrahlung der Folge. Ey, hier geht's aber ab heute. Ist wie auf dem Jahrmarkt.
Wie heißt denn der Typ? Wem sollen wir denn noch folgen?
Schauen wir mal. Ah, hier. Heavy Metal Weihnachten. Liebe Grüße, Araneo-Tattoo aus Hamburg. Rest in peace, my inbox. PS, mach doch mal eine Folge über Newcomer-Bands wie Green Lung oder so. Ich brauche neue, junge Bands zum Hören. PPS, Nightmare-Logo zu kompliziert. Sorry, Simon. Grüße aus Hamburg. Ja, Nightmare-Logo ist so ein bisschen der Joke, ein nicht unlesbares und trotzdem unlesbares Logo zu machen, war unsere Herausforderung. Und ich würde sagen, wir haben sie mit Bravour.
Joke geglückt, würde ich sagen.
Mit Bravour bestanden, ja.
Araneo. Araneo.
Unterstrich Tattoo.
Tattoo. Ja, Leute, holt euch die Manta Face Tattoos. Jetzt sind sie umsonst in Hamburg. Ihr wisst Bescheid. Schreibt ihm. Alles klar, weiter geht's. Grüße gehen raus, natürlich.
Thomas Sosgornik. Ho, ho, ho an meine beiden liebsten Fritteusenreiniger.
Ja, okay.
Hier ein paar Münzen für euer nächstes Piss-Ritual. Frage an Hanno. Möchtest du an dieser Stelle bitte zugeben, dass du bei Piss-Ritual in der Strophe einen Bass spielst? Kann nicht glauben, dass dieser Sound aus einer Gitarre kommen soll.
Ja. Kann ich da ganz kurz reingrätschen, bevor du
das Ende liest? Grätsche.
Ja, kann ich zugeben, dass das nicht passiert. Es ist auch eine Gitarre und zwar dann Elektro, 6-Saiten-Bariton-Gitarre. Es ist kein Bass in keinster Weise. Leute.
Das Ding habe ich bei dir im Haus hängen sehen, diese schwarz-weiße, ne?
Ganz genau.
Mhm.
So, kostete damals, Alter, ich glaube, Straßenpreis 250 Flocken oder so, das Ding. Fürchterlich eingestellt, unmanagebar, da die Intonation einzustellen, aber für so ein ganz paar Sachen, wenn du jetzt nicht über die fünfte Lage hinausgehst irgendwie, kann man da genau solche Sachen mitmachen. Lieber Name bitte hier einfügen.
Thomas. Ist
der Kollege? Thomas. So, also natürlich kein Bass, ich bitte dich.
Weiterhin sagt er, fettes Album, dickes Kompliment dazu. Ed Simon, sorry, aber mit deiner Musik werde ich leider nicht warm. Ist mir zu Cannibal Corpse-ig. Okay, habe ich auch noch nicht gehört.
Was?
Ja, du auch noch nicht, oder, Hanno?
Nee, ich finde, also da liegen ja wirklich Welten zwischen. Aber vielleicht ist es für den Laien so, dass das halt einfach alles Harte wird mit so Cannibal Corpse oder so assoziiert. Ich meine, Nightmare ist ja rein objektiv doch etwas bulliger als Manta vielleicht. So und ja, keine Ahnung. Ja, Thomas, jeder Jack ist anders.
So sieht's aus. Ich habe damit natürlich auch überhaupt keine Sorgen. Nicht mein Geschmack, aber meinen Respekt hast du natürlich ebenfalls. Dankeschön. Labert weiter wirres Zeug und Grüße an alle ehemaligen Mitglieder von Swifty Five, die größte Band, die jemals im November 2012 in der Brühler Grillhütte aufgetreten ist. Gott hab diese Band selig. Euer Turbo Tornado Thomas.
Turbo Tornado Thomas, besten Dank auch. Beste Grüße an Swifty Five oder Schweißy Five oder so. Von uns natürlich.
Natürlich. Sebastian Spieß, Fazit, es reicht offensichtlich nicht, dass die beiden selbsternannten Klamauk nur den Hannes und Sindbad öffentlich schlimmster Hottentotten-Nischenmusik frönen und selbstverständlich von der Gear-Lobby geschmiert sind, um die Kapitalismusmaschine anzuheizen. Denn die regelmäßigen Witze aus der untersten Boomer-Cringe-Schublade und die schamlose Schleichwerbung für Klebstoff lassen das Ganze völlig zum digitalen Sodom und Gomorra verkommen. 0 von 5 Sternis, klare Empfehlung. Ja, perfekt auf den Punkt gebracht.
Kannst du das bitte überall so, das kopieren wir nachher Copy-Paste-mäßig raus. Kannst du das mal eben kurz Copy-Paste irgendwo hinknallen, dass wir das mal nochmal separat irgendwie posten? Das ist einfach zu gut, Simon.
Das ist auf jeden Fall. Ich finde, das sollten wir in
uns... Bestes Recap.
Das kommt in unser PR-Package mit rein. Ich schick's dir auch nochmal als Zitat einfach in unseren WhatsApp-Chat, in dem ich dir vorhin ein Bild geschickt habe, wie Alf in Ripleys Ohr flüstert mit Sabba.
Was ganz witzig ist, weil ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnt habe, aber ich gucke jetzt gerade, also schon zum zweiten Mal, also innerhalb eines Jahres zum, ja, das sowieso, aber innerhalb eines Jahres alle ALF-Folgen schon wieder.
Ja, nicht schlecht. Unsere Spenden sind damit übrigens abgehakt, also Gear of the Dark, paypal.me/gearofthedark, um PayPal-Spenden zu machen. Und damit hier die URL auch nochmal zu sagen, zu unserem Merch-Store muss man ja auch machen. gearofthedark.bigcartel.com, da gibt es ein sehr geiles Shirt, also das Rattenpedal als Shirt-Design, dann mal ein Logo-Shirt, ein Logo-Patch, ein Pin. Und ein paar Bundles. Geiles Zeug. Ich muss mir auf jeden Fall mal so ein Rattenshirt schicken lassen von...
Ja, muss Andy mal in eine Post packen hier.
Auf jeden Fall. Also Grüße nochmal und ja, lasst krachen. Deckt euch ein. Lasst krachen.
Apropos lasst krachen. Pass auf, das Jahr nähert sich dem Ende, Simon. Letztes Jahr haben wir das Jahr auch mit einer ganz besonderen Folge abgeschlossen. Wie hieß diese Folge? Ich glaube Worst of 2021 oder so, ne?
Korrekt.
Liebe Leute, willkommen zu Worst of 2022. Denn wir haben uns überlegt, das kam sehr, sehr gut an Ende letzten Jahres, machen wir einfach wieder. Wir sind heute Morgen wieder in Hass gebadet worden und überlegen uns einfach mal wieder, was so richtig geil scheiße lief dieses Jahr und machen mal so einen kurzen Recap über so Sachen, die gar nicht gehen.
Ja. Dann würde ich sagen, ja, steigen wir doch einfach direkt ein in die Misere, oder?
Ja, wie ging das Jahr für dich los? Kannst du dich erinnern, Simon?
Ja, ich will jetzt nicht das Pferd von hinten aufzäumen, aber ich habe direkt Neujahr, ja, wie im Podcast schon breitgetreten, mir eine neue Klampfe gekauft. 1. Januar auf Reverb rumgegammelt oder Facebook war es und mir eine Klampfe mit Aluhals gekauft, meine allererste. Und ich bin deeply in love, aber dazu später mehr. Also von daher ist mein Jahr teuer, aber sehr zufriedenstellend erstmal losgegangen, direkt am 1. Januar.
Teuer, aber geil. Genau wie eigentlich alles, was mit uns zu tun hat.
Richtig, ja.
Ich kann mich erinnern, dass ich im Januar noch so mega landunter war. Das ganze Jahr 2021, also zumindest eigentlich die ersten 6 Monate und natürlich, das ganze Jahr 22 natürlich, also das ganze Jahr 21 und eigentlich auch die ersten 6 Monate, die erste Jahreshälfte von diesem Jahr waren komplett unter dem Banner der neuen Manta-Platte. Pain is forever and this is the end. Und ich war komplett landunter. Wie sagt man? Viel zu viel abgebissen, als dass man kauen und runterschlucken könnte. Völlig zugeschwemmt in Arbeit, das war nicht geil. Ich glaube, ich habe mich schon ordentlich drüber ausgelassen, aber das war einfach, ging wirklich gar nicht. Ich kann mich nicht erinnern, dass im Januar die Deadlines für das Master, das ist ja, viele Leute machen sich ja immer keine, die gehen in den Laden und kaufen sich eine Platte, ist auch gut so, macht das auch bitte weiter. Aber für die Leute, die Platten machen und nicht nur die Musik aufnehmen und schreiben, sondern auch die diese Platten herstellen und so, was das eigentlich für ein ewig langer Rattenschwanz ist, der da vorwegläuft. Ich glaube, unsere Deadline für das Master, für die Platte, die dann im Juli kam, war, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, im Januar oder irgendwie sowas. Wo wir das Master abgeben mussten und dann halt auch das Artwork und so, kann ich mich erinnern, dass ich im Januar vielleicht auch noch bis in Februar rein oder so völlig auf Hochtouren daran war. Ach genau, ich kann mich erinnern, dass das mit dem Master so mega hin und her war, der Manta-Platte. Denn du bist ja auch selbst Mastering-Typ, so, du kennst dich da natürlich aus. Wir haben da auch natürlich lange drüber gesprochen. Wir haben die Platte gemischt und fanden den Sound total geil und dann haben wir die zum Mastern geschickt und jede Version vom Master, die wir zurückgekriegt haben, hat irgendwie was Negatives gemacht. Na klar, war das lauter, es war weiter, es war breiter, es war mehr Stereo und all diese Effekthascherei, aber der wahnsinnig gute Sound, an dem man so lange gebastelt hat, so ist Stück für Stück kaputt gegangen. So, und so mussten wir halt eigentlich, war ich wochenlang damit beschäftigt, ein sehr, wie soll ich das vorsichtig ausdrücken? Mastering-Kollegen sind ja auch oft sehr launische Menschen, so, ne? Die sind ja sehr schnell, fühlen die sich auf den Schlips getreten, so, das ist tatsächlich so. Ich habe sehr viel Zeit damit verbracht, versuchen die richtigen Worte zu finden, ohne den Typen anzupissen, aber dem ganz klar zu sagen, es ist lecker, aber nicht mein Geschmack. Und somit, das Ende, du hast das mitgekriegt, ne? Es ging wochenlang hin und her und das Ende vom Lied war, hey, mach es einfach 4 dB lauter, unser Mix oder irgendwie so, und änder sonst gar nichts. Alle deine ganzen Outboard-Gear, alles ausmachen, kannst ja alles lassen. So, und das war für mich eine Lektion in Demut und auch, hey, wenn deine Platte geil klingt, weil du dir im Studio mega Mühe gegeben hast, mach sie nicht mit einem irgendwie mit einem modernen Master kaputt. Also das hat ewig gedauert.
Ja, also ich muss natürlich ganz doll widersprechen, dass Mastering-Leute launisch sind.
Du weißt, was ich meine. So,
nee, also ist halt, ja.
Wenn man so einen Auftrags... Also, ne, das, da macht wie immer der Ton die Musik, aber natürlich so, du gibst dir Mühe und du findest das in dem Moment geil und der Typ, der das gemacht hat, fand das auch geil, aber denen dann zu sagen so, ja, aber das ist nicht unser Geschmack, das kommt dann einmal okay an, aber wenn man, der fühlte sich halt sehr in der Ehre gekränkt, so.
Ja, das ist natürlich schon schwierig. Ich finde, also ich sag mal so, wenn er natürlich, ich plaudere jetzt einfach mal aus dem Nähkästchen, also es ist nicht so, dass jede Aufnahme, die ich bekomme oder bekommen habe in Vergangenheit, dass ich damit zu einem Ergebnis immer gekommen bin, womit ich wirklich happy war, so, ja. Und manchmal muss man halt irgendwie, wie soll man sagen, so eine Turd polishen und das Beste rausholen. Und dann kann man zumindest sagen, oder, ne, also subjektiv holt man dann das Beste raus und schickt es dann halt raus, aber man steht jetzt nicht so dahinter. Es ist natürlich schon interessant, diesen Einblick hat man ja nicht, ob euer Mastering-Engineer ja wirklich 100% auch überzeugt war von dem, was er gemacht hat, oder tatsächlich in seiner Ehre gekränkt war so und nicht wirklich überzeugt war, weil das passiert schon auch.
Genau, das ist das Problem.
Das also, kriegst du halt nicht raus, ne? Als Musiker kriegst du es nicht raus.
Ja, krieg ich raus. Der hat sich eine Woche später dann von alleine gemeldet und meinte, dass es ihm leid tut, dass er so komisch in der Kommunikation war, sondern dass er weiß, wie geil die Platte klingt und er auch mega Fan der Platte ist und deswegen ihn das mega wurmt, dass wir nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen. So, er hat dann sehr, sehr zurückgerudert und hat gesagt so, ey, wie kriegen wir das hier über Bord? Und ich meinte so, ey, alles, was du machst, ist total super, aber halt einfach nicht mein Geschmack. Das ist nicht das, was diese Platte braucht. So, weißt du, du kennst es ja, ne? Wenn nach einem Master, nach einem sehr modernen, lauten Master, die Attacks von der Snare gehen flöten und alles wird so zusammengeschrumpft und so und alles klingt irgendwie matschig, so dass immer viele Leute haben da überhaupt kein Ohr mehr für, aber ich mische ja eine Platte so, dass es so viel Luft und Details übrig bleiben wie möglich und dann, das ist halt beim Master ein Spagat, so, ne?
Auf jeden Fall,
ja. Und da hat er halt irgendwann gesagt, ey, die Platte ist halt einfach dann vielleicht nicht so laut wie manche andere Veröffentlichungen in dem Jahr, so what, aber sie klingt geil und ich bin immer noch sehr stolz auf den Sound, ich finde, sie klingt fantastisch und das war den Stress wert, aber ja, wie gesagt, die ersten Monate waren halt noch völlig voller Deadlines und die Platte zu schreiben und aufzunehmen war sowieso völlig anstrengend und dann noch diese ganzen Deadlines, das geht ja, muss man sich vorstellen, das geht ja alles durch meine Hand. Das ist ja nicht so, dass wir irgendjemanden beauftragen, sondern
ja.
Mit Hase, Gitarristen von Dampfmaschine, so, da mit dem habe ich das ganze Artwork gemacht. Das hat natürlich auch ewig gedauert, bis wir da irgendwie, alles war krampfig an dieser Platte, aber das habe ich auch schon 1000 Mal gesagt, also unangenehm.
Ja, ich kenne das alles nur zu gut, ich setze mir ja auch fast jeden Hut immer auf in meinen Bands oder auch bei Nightmare irgendwie und wir haben das Ganze natürlich dieses Jahr auch durchgemacht und es hat sich alles auch viel mehr verzögert, als wir das eigentlich wollten, weil das war auch so ein Ding, das weiß ich noch, Jahresanfang gab es nur noch so ganz wenige offene Baustellen, es musste hier und da nochmal ein Riff neu eingespielt werden und wir haben uns dann irgendwie so im Januar und Februar war so die Zeit, in der wir gesagt haben, so okay, wir machen jetzt hier den Sack zu. Dann mussten wir leider, weil unsere erste Wahl Bassist keine Zeit hatte, mussten wir uns eine Alternative suchen, weil wir eigentlich Eile hatten und wir wollten den Mix bis Mai fertig haben. Und deswegen haben wir halt mit einem anderen Bassisten gearbeitet als mit dem üblichen und der hat auch gute Arbeit geleistet, aber lange Rede, kurzer Sinn, der fertige Mix hat sich bis Ende September gezogen. Ja, und eigentlich eine ähnliche Situation wie bei dir mit dem Master. Der Mixing Engineer, glaube ich, der hat auch von uns vorher schon Sachen gemixt. Unser erstes Album, da hat er einen mega Job gemacht. Das war das erste Mal, dass ich jemandem was geschickt habe und der sofort der erste Testmix so zu 90% genailed war, das, was ich wollte. Und alles andere ist dann so Feintuning. Dieses Mal war es wirklich so, der erste Mix kam zurück und es klang, es klang einfach komplett falsch, ja, unfassbar viel Low-End, was alles zerdrückt hat und so und über Monate des Hin- und Her-Diskutierens mit ihm oder des auch mal Telefonierens und so weiter und so fort, sind wir dann irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ey, pass auf, lösch einfach alles und mach's von vorne und mach's nicht, versuch, hör einfach gar nicht auf mich, sondern mach einfach so, wie du das jetzt gut klingen lassen würdest. So, ja, also scheiß auf meine Referenzen oder meine Ideen und Vorschläge, sondern mach einfach dein Ding. Ja, und schwuppdiwupp hat's auch irgendwie funktioniert. Also ist halt auch interessant. Manchmal muss man Leute auch einfach machen lassen und sich raushalten so. Und dann funktioniert allerdings. Das. Dann funktioniert der Scheiß ja. So. Ne?
Muss man aber auch lernen, ne? Kenn auf ich jeden. Ja auch von mir selber. Das muss man erstmal lernen.
Absolut, ja.
Wie gesagt, das Jahr war insgesamt aber klemmig. Es fing ja auch irgendwie grundsätzlich nicht geil an, das Jahr, ne? So, auch so weltpolitisch irgendwie war nur schlechte Nachrichten irgendwie.
Ja, es ist natürlich direkt an meinem Geburtstag der Krieg in der Ukraine ausgebrochen. Das war schon ziemlich crazy und wir, auch interessant, wo wir jetzt schon die ganze Zeit so über Bandkram auch labern. Wir haben zu der Zeit noch die letzten Lyrics fertig geschrieben und mir ist dann erst nachträglich aufgefallen, wie sehr zwei von den Songs, die wir geschrieben haben, auch von dieser ganzen weltpolitischen Lage irgendwie beeinflusst war, weil man da durchaus Atomkriegangst reinlesen kann in die Texte, auch wenn es überhaupt nicht geplant war oder so. Aber es ist hat offensichtlich ganz schön reingehauen, so die ganze Scheiße. Und,
man kann sich also auf sowas freuen wie Der blaue Planet von Karat. Auch voll Atomkriegangst.
Ja, nicht ganz, aber ja, aber es gibt auf jeden Fall die eine oder andere Line, die man durchaus als ja, keine Ahnung, die man durchaus darüber stülpen kann.
Nightmare machen jetzt 80er Jahre Ostfriedensrock. Das ist eine Wendung, die wir haben alle nicht kommen sehen, aber natürlich mit offenen Armen.
Falsch, Ostfriesenrock machen wir natürlich.
Fantastischer Gag, schade, bin ich höchstgradig neidisch drauf, naja. Ja, ich kann das überhaupt nicht sagen, also ich bin da wirklich so völlig, wie sagt man, so Tunnelblick, so meine Lyrics, die ich so schreibe, sind nicht sonderlich, also sie sind nicht so tagesaktuell oder politisch, vielleicht ist es auch ganz gut so.
Ja, war auch gar nicht geplant, wie gesagt, das hat sich eher so... Es hat sich so eingeschlichen irgendwie, weil wir ohne Scheiß, ich glaube, einen Tag nachdem der Krieg ausgebrochen ist, haben wir uns zum Lyrics-Schreiben getroffen, so, ja. Und
wie, ihr trefft euch dann zusammen und setzt euch im Kreis und schreibt Lyrics? Das klingt ja fürchterlich.
Nö, weil John und ich zusammen immer richtig gut Lyrics schreiben. Und wir sind halt ins Studio, weil wir auch direkt die Vocals aufnehmen wollten. Und wir haben uns dann einfach bei Keith im Studio getroffen, hingesetzt, an den Lyrics gewerkelt und tatsächlich funktioniert das total super. Ich habe früher oft selbst, also allein Lyrics geschrieben, auch bei WFAM. Bei Nightmare war es von Anfang an so, dass ich mich mit John hingesetzt habe. Und das funktioniert mega gut.
Krass, ja.
Gesundheit.
Nee, dankeschön. Ich hatte noch nie einen Partner für das Lyrics-Schreiben. Aber meine Lyrics sind auch oft so immer so irgendwie komisch abstrakt. Ich glaube, das wäre auch schwierig. So, naja, muss man mal gucken. Vielleicht mache ich auch mal so einen Contest wie der Tattoo-Typ aus dem PayPal-Spenden. Sag einfach so, hey, gewinnt eure Texte auf der neuen Manta-Platte. So, also ich kann mich erinnern, witzige Anekdote. Bei der allerersten Manta-Platte, bei der Death by Burning, war das so, dass mein Kumpel Wayne, dass ich dem einfach gesagt habe, ey, ich habe jetzt eine neue Band, so, ne, wir wollen jetzt demnächst aufnehmen, ich habe nicht genug Texte, willst du auch irgendwas schreiben? Und er so dann gleich, ja, zack, nächsten Tag. Willard hat Wayne Willard Eilers, aka Wayne Horst, der hat den Text zu The Stoning geschrieben.
Ah.
Und ja. Schulde ihm dementsprechend natürlich noch Millionen von GEMA-Euros.
Ja, verstehe, ja.
Ja, aber da war ich noch so, da habe ich die Band, das war mir nicht klar, dass das so lange Bestand haben würde. Und da war das noch so, hey, hier kann jeder mitmachen.
So hat WFAM damals übrigens auch angefangen. Auch so Open-Source-mäßig so ein bisschen.
Ja, das ist ja auch geil geworden.
Ja, auf jeden.
The Stoning, der Song, geht über eine richtig geile Steinigung. Das ist ein typisches Manta-Thema, Spaß für die ganze Familie und es ist tatsächlich so, also in Detailtreue geschrieben, wie die Steine so durch den Schädel schmettern und den Brustkorb zerbersten und so und mit stumpfen Waffen brutale Gewalt ausgeübt wird. Es ist halt, es ist ein Spaß für die ganze Familie.
Absolut, klingt auf jeden Fall danach. Ansonsten, was man natürlich feststellen muss, der ganze Krieg hat natürlich auch einen riesen Rattenschwanz mit sich gezogen. Alles ist teurer geworden. Ja, in Deutschland sind es die Gaskosten, Lebensmittel sind teurer geworden, Sprit ist teurer geworden so und ich muss sagen, so also als jemand, der ein Label führt und der auch sich mit anderen Labels viel unterhält, es ist mir krass aufgefallen, also so 2020 und 2021 waren so richtig fette Jahre auch, was so Plattenverkäufe anging. So, also das war irgendwie.
Die Leute haben ihr Geld halt nicht mehr in Live-Shows reingebuttert und auf einmal gab es sehr, sehr viel Merch und Plattenverkäufe, ja.
Genau, und die Leute sind weniger, natürlich während der Pandemie besonders, sind nicht essen gegangen und so weiter und so fort. Also man hat richtig krass, habe ich das Gefühl gehabt, 2 Jahre lang gemerkt, dass die Leute, wenn sie ihr Geld ausgeben, es halt irgendwie im Internet ausgeben und so. Und das hat natürlich dieses Jahr schlagartig aufgehört, weil sich das natürlich irgendwie so ein bisschen überschnitten hat. Einerseits mussten die Leute wieder in ihr Alltagsleben zurück, weil Covid so langsam managebar ist sozusagen. Und
sich als Lüge herausgestellt.
Ja, ach, stimmt, sorry. Ich bin auf einer Bananenschale ausgerutscht, habe mich versprochen. Ich meine natürlich, es ist eine geplante Verschwörung von Angela Merkel war. Aber das gekoppelt mit dem Krieg und den ganzen Preisanstieg, also das merkt man schon krass und ich habe mich mit vielen anderen Labels auch unterhalten das scheint überall so ein bisschen so dass der Tenor zu sein, dass dieses Jahr ziemlich zäh war.
Wir haben von Metal Blade dasselbe gehört, ne? Die Manta-Platte lief ja relativ gut, der klare Fall so, aber insgesamt das Gesamtvolumen aller verkauften Tonträger hat dann doch wieder abgenommen. Also das Kauf, wie sagt man, schlimmes Wort, aber das Konsumverhalten des Endkunden hat sich sehr, sehr verändert. Und da haben alle immer gesagt, ja, das liegt an Inflation, an Krieg, an Covid, so, ne? Mittlerweile ist es ein großer Kesselbraunes, man weiß gar nicht mehr, wo man hinschauen soll.
Und dazu glaube ich, was noch dazu kommt, meiner Meinung nach, ist, dass es auch eine gewisse Übersättigung gibt vielleicht. Ja, also es ist so, es gab so einen krassen Boom 2 Jahre lang von physischen Musikmedien auch irgendwie. Und die Leute, also gerade im Vinylsektor ist ja auch wirklich viel passiert, was natürlich dann auch Konsequenzen nach sich gezogen hat mit längeren Presszeiten bei den Presswerken, die sich jetzt übrigens momentan extrem stark erholen. Und
sehr gut.
Ja, was auch irgendwie gut ist, aber es heißt natürlich auch im Umkehrschluss, dass die Leute weniger Vinyl kaufen, denn sonst hätten die Presswerke auch nicht kürzere Produktionszeiten. Also es ist interessant zu beobachten, wie jetzt diese ganzen Herausforderungen der letzten Jahre sich auch bis in unsere Nische irgendwie so wie erkennbar das ist, bis hin in die letzte extreme Metal-Nische und so weiter und so fort.
Krieg in Europa war natürlich, wann ging das los? Im Februar oder so, ne? Ich kann mich erinnern, dass da die Stimmung eh relativ scheiße war. Wie gesagt, ich war noch mega tief in diesem, also ich war auch so richtig geistig, sowieso völlig im Arsch, aber auch körperlich völlig, weil eine andere Sache habe ich vergessen. Ich hatte Anfang Januar meine Kreuzband-OP.
Ach ja.
Für viele, die das nicht wissen, ich habe das ja, glaube ich, erzählt, ne? Ich habe mir zum Jahreswechsel 2021 erst den Meniskus und dann im selben Knie nochmal das Kreuzband gerissen, 4 Wochen später, nachdem die Meniskusoperation direkt abgeheilt war, direkt den nächsten Schlenzer geleistet und ja, das war natürlich auch krass, weil das unterschätzen viele Leute, aber so eine Kreuzbandnummer, ne, das ist jetzt einigermaßen wieder in Ordnung. Also fast ein Jahr später. Und ich habe wirklich viel Sport gemacht für meinen Adoniskörper. Und muss man auch machen so. Man ist ja auch alt. Das vergesse ich immer. Ich vergesse immer, dass ich alt bin. So, ne? Mein gutes Aussehen täuscht da natürlich drüber hinweg. Aber ich bin eigentlich alt. Meine Knochen sind alt. Und alt wie ein Baum. Um eine andere Ostrock-Friedensband zu zitieren. Und wie gesagt, das war auf jeden Fall. Und somit, wir haben im Februar unser erstes Video für die aktuelle Platte gedreht, hier in Florida, mit einem französischen Kameramann, der hier rüber geflogen ist. Und das war auch ganz, ganz fürchterlich, diese Erfahrung. Moment, wir haben 2 Videos. Ein Video haben wir sogar schon im Dezember gedreht, so, ne? Und wie gesagt, letztes Jahr. Und im Februar, das Video, was wir gedreht haben, da kann man sehen, da sind Irinsch und ich, wie wir halt so durch den floridianischen Sumpf wandern zu Hang 'em Low. So the Rats Can Get 'em heißt der Song. Und man sieht, wie ich die ganze Zeit humpel. Und das ist, weil ich da wirklich gerade 2 Wochen aus dem Krankenhaus bin. Und der Arzt mir gesagt, egal was du tust, schone dich, bleibe zu Hause, laufe nicht unnötig rum und auf keinen Fall rennen. Und im Video kann man sich jetzt so ein bisschen ansehen, was ich gemacht habe 2 Wochen nach der OP. Schwimmen, rennen, reiten, alles, das ganze Programm und vielleicht hat das die Heilung natürlich auch noch so ein bisschen verzögert. Und das Video, was wir auch noch hier in Florida gedreht haben, das Irinsch hier auch rübergeflogen, ist das Video zu Grim Reapin, was ich finde ein super Video geworden ist, was so ein bisschen die, wenn viele Leute über Florida nachdenken, dann denken sie natürlich so viel so an Disney World und solche Scheiße so, aber Florida hat ja auch so eine ganz, ganz, ganz schöne, tiefe Dunkelheit und Traurigkeit in sich. Und die haben wir versucht, in diesem Video abzubilden.
Kann ich bestätigen, ja.
Ja, Labarababa, wo wir mit den BMX-Rädern in den absoluten Outskirts irgendwie unterwegs sind. So, das hat echt genau, das Video ist genauso geworden, wie ich mir das gewünscht habe. Und das ist ganz selten. Ich denke mir das ja immer aus. Und dann, ne, dann ist das ja immer so eine Frage, klappt das so? Und wir haben hier eine Produktionsfirma in Florida gesucht, die Kameraleute stellt, die Crew stellt, das Equipment stellt und so. Und es wurde uns von einem gemeinsamen Freund empfohlen und ich glaube, Simon, jetzt musst du mich verbessern oder musst mich aufhalten. Ich glaube, dass als das gerade durch war mit diesem Videodreh Ende letzten Jahres, das Video zu Grim Reapin, dass ich gesagt habe, ich kann über diese Erfahrung noch nicht reden, weil die Wunden noch zu frisch sind. Aber ich weiß es nicht mehr genau. Ansonsten erzähle ich die Geschichte jetzt halt einfach nochmal oder vielleicht sogar zum ersten Mal. Also, wir haben diesen Kontakt gekriegt, eine Produktionsfirma. Wir haben uns mit dieser Produktionsfirma zusammengesetzt. Der Typ war total nett. Ich nenne hier jetzt keine Namen, der war total nett. Sehr, wie sagt man, so sehr so hipstermäßig. Typen mit Filmkameras sind ja gerne mal so Man-Bun, so sehr hipstermäßig. So, ne, okay, jeder wie er mag. Und das klang auch alles ganz gut. Irinsch ist rübergeflogen, wir haben angefangen zu arbeiten. Und Irinsch und ich so noch so, hey, seid alle vorsichtig, ne, wir dürfen die Deadlines nicht verpassen, wegen Covid und so. Ja, die sind dann alle noch irgendwie 3 Tage vorher nach Miami geflogen, um auf so einer Kunstshow irgendwie Party zu machen, sind alle zurückgekommen. Dann war natürlich erstmal der Lichtmann krank, so hat Covid gekriegt und ich so, ja geil, es ist ja nicht so, als hätten wir es nicht gesagt. Ja. Wer wäre denn Ersatz? Ja, Ersatz haben wir leider nicht. Geil. Dann stellte sich heraus, dass diese sogenannte Produktionsfirma halt eigentlich nur dieser eine Typ und seine Ehefrau sind, die das auch noch nie so vorher so richtig gemacht haben.
Ja, geil. Wird immer besser.
Weil zu so einer Videoproduktion, das ist halt eine sogenannte Produktion. Du brauchst halt jemanden, der die ganze Infrastruktur, die Logistik stellt und solche Sachen. Es geht ja nicht nur um das Filmen. Das Filmen ist auch alles gut, aber alles andere war ein totaler Albtraum. Und dann am Ende des ersten Filmtags, vielleicht sind Irinsch und ich auch da sehr, sehr deutsch. Du weißt ja, wie Amis sind. Die liegen sich sehr schnell in den Arm und sind so, ey, du bist mein bester Freund und so eine Scheiße, so, weißt du, so sehr überschwänglich. Und Irinsch und ich sind halt eher so norddeutsch zurückhaltend. Und am Abend des ersten Drehtages, wo auch ganz viel nicht geklappt hat, weil dann stellte sich heraus, dass der Typ, der Kameramann selber, auch noch krank geworden ist. So, und deswegen musste das halt alles verschoben werden. Und wir hatten halt eigentlich 4 Tage angeräumt. Und dann aus den 4 Tagen wurden dann 1,5, glaube ich, die noch übrig waren, weil die alle krank waren. Richtig geil. Und dann kriegten wir abends einen Anruf und so, ja, sie würden lieber irgendwie das Projekt nicht mehr weiter verfolgen, weil sie die Art von Irinsch und mir nicht so richtig herzlich finden und sie könnten damit nicht so richtig umgehen. Das war höchstgradig unprofessionell. Ich meinte so, ey, wir können gerne total Freunde werden, aber ich würde voll gerne dieses Video erstmal fertig machen. Und aus den 4 Tagen sind 1,5 Tage geworden und aus eurer 4-Mann-Crew sind 1,5 Crew geworden. So, sorry, dass ich jetzt nicht so mega geile Laune habe. Können wir das bitte erst fertig machen? Und dann, und dann mussten Irinsch und ich uns, halte ich fest, weil wir hatten keine Wahl. Wir, das war ja schon alles bezahlt. Irinsch war hier, wir hatten keine andere Möglichkeit. Wir brauchten dieses Video, Deadlines und so. Und dann mussten wir uns erstmal bei dem Typen entschuldigen, dass wir so sind, wie wir sind.
Ja, geil.
Und dann hat er gesagt, ja, unter diesen Umständen wollte er bis zum nächsten Tag Bedenkzeit, wo er sich dann mit seiner Frau, die Frau super bossy, der durfte überhaupt nichts entscheiden, sondern die Frau hat die ganze Zeit gesagt, so was er machen darf und was nicht und so. Und dann hat er sich bis zum nächsten Tag Bedenkzeit erbeten und dann würde er uns Feedback geben. Am nächsten Tag kam der Anruf, ja, sie wären jetzt bereit weiterzuarbeiten, so, sie hätten sich so ein bisschen beruhigt, also total ultra-wirr das ganze Ding.
Alter Hahn.
Und am Ende des Tages, also es war, nichts hat geklappt, die ganzen Locations, die eigentlich abgemacht waren, haben nicht geklappt, die ganze Transport. Und dann natürlich am Schluss war es so, dass der Typ dann halt auch original ganz alleine übrig war, weil seine Frau, die Produktionsleiterin war, die ganzen Locations klären wollte, die ganze Transportgeschichte und so, auch natürlich Covid gekriegt hat. Und so, für alles, was du bezahlt hast, war nachher ein Typ übrig. So, und der Typ war sehr, sehr zart beseitigt. Ist auch so einer, der musste jede halbe Stunde Pausen machen, um sich einzudrehen. So, weißt du, so Hardcore-Kiffer und so, weißt du. Und das sollten wir dann auch bitte akzeptieren, das wäre sein Style. Egal, Irinsch und ich haben dann halt immer relativ maulig in der Ecke gewartet, irgendwie, bis der Typ gekifft hatte. Also völlig anstrengend, auch völlig unprofessionell. Nenn mich spießig, aber Alter, wenn ich dich bezahle, dann kiff nicht, sondern arbeite, du Penner. So, weißt du, da kriege ich jetzt noch mega den Hals, aber du musstest die ganze Zeit so mega freundlich sein, weil der Typ halt so total zart beseitet war und ja schon einmal die Dreharbeiten abgebrochen hat, weil ihm das alles viel zu anstrengend war, aber vorher gesagt hat, ey, können wir alles machen hier und bezahlen und hast du nicht gesehen. Ich versuche die Geschichte jetzt mal so ein bisschen abzukürzen. Dann ging es weiter und als das Video dann zu Ende gedreht war, irgendwie habe ich zu ihm gesagt, so ey, habe ich Irinsch schnell zu... Wir haben wirklich bis eine Stunde vor Irinsch Abflug noch Sachen gefilmt, weil die den Zeitplan so derbe verrissen haben. Und dann meinte ich zu Irinsch, meinte ich zu dem Typen so, ey, bitte alle, kommt alle gut nach Hause, so, danke für eure Arbeit, grüß bitte an alle, die ganze Crew, die jetzt krank ist, hier den und den und auch deine Frau, bitte beste Grüße an deine Frau, auch die krank zu Hause liegt. Und dann kriege ich abends einen Anruf und so, ja, wir müssten mal über was Persönliches reden. Derselbe Typ wieder so. Und ich so, oh nein, was ist denn jetzt schon wieder? Ja, ich hätte mich doch beim letzten Drehtag dann bei allen bedankt, aber seiner Frau nur beste Grüße ausgerichtet. Warum ich denn jetzt nicht seiner Frau auch persönlich mit Namen gedankt hätte? Dann habe ich gesagt, ich habe doch allen gedankt, was willst du denn so? Und er meinte so, ja, das wäre extrem mad, deeply disrespectful gewesen und so. Und dann musste ich, halt dich fest, Simon, es ist mir peinlich, das zuzugeben. Ich musste original seiner Frau dann eine Entschuldigungs-SMS schreiben, Alter, wo drin steht, sorry, dass ich dich bei meiner Verabschiedung nicht namentlich erwähnt habe, beziehungsweise dir nicht gedankt, sondern nur gute Besserung gewünscht hat, weil sie hat ja nicht gearbeitet, aber deswegen habe ich nur... Und ansonsten wäre das so, ja, dann behalten wir das Videomaterial ein. Und normalerweise reagiere ich auf sowas, hey, ich fahre vorbei und schneide dich durch. So, ja, da habe ich eine relativ kurze Lunte, da bin ich nicht zum Spaßen aufgelegt bei so einer Scheiße, wenn man mich ganz offensichtlich versucht zu verarschen, so, weißt du, da bin ich nicht cool. Und aber es war also, die hatten das ganze Videomaterial und die waren halt auch Master der Deadline und wir mussten da wirklich jeden Arsch lecken, der uns hingehalten wurde, bei diesen fürchterlichen Typen und seiner ultra gammligen Frau. Wirklich totaler Hass, Irinsch auch völlig durchgedreht. Irinsch ist ja ein sehr friedliebender Typ so, ne? Aber der war halt auch kurz davor, dem Typen halt einfach wirklich die Fresse einzuhauen. So. und dann habe ich da dann halt angerufen, habe ich diese S und alle so, ey Hanno, das willst du dir nicht echt geben, Alter. Ich meinte so, ey, ich will einfach nur, dass die Scheiße aufhört. Lass mich diese SMS jetzt schreiben und fertig. Habe ich diese SMS geschrieben, Alter, und dann ging's an die Kohle-Geschichte und dann haben die einfach als Display of Power erstmal einen 10 Seiten langen Vertrag geschickt, den wir dann unterschreiben sollten, welches Recht wir hätten, welches Recht wir nicht hätten mit dem Videomaterial. Ey, die Geschichte hört nicht auf.
Alter, Hahn, ey.
Es war wirklich so unfassbar fürchterlich, so unfassbar fürchterlich. Es ging gar nicht. Das einzige Gute an diesem Videodreh zu Grim Reaper war, dass Irinsch und ich gelernt haben, wie man richtig geil Sahnekapseln knallt. Und es ist die neue Lieblingsdroge unserer Wahl. Aber der ganze Rest war wirklich, wirklich fürchterlich. Und diese Typen, Alter, ich hoffe, die laufen mir nicht nochmal über den Weg. Neulich war ich in der Kneipe und da dachte ich, der Typ wäre da und dann bin ich gegangen, weil ich Angst vor mir selber hatte. Und meine Frau war so, ey, das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich meinte, doch, ich schaff das nicht. Wenn der Typ jetzt kommt, ich raste aus. Ich habe schon hier 2, 3 Bier drin, ich raste aus. So. Und dann stellte sich heraus, war es ein anderer Typ so, ne? Aber Man-Bun haben ja viele Leute heutzutage, egal. Absolute Hasskappe. Die Geschichte war jetzt sehr, sehr lang und nicht mal wirklich im absoluten Detail erklärt, aber das war wirklich schrecklich. Ich kann's nicht fassen, bis heute nicht. So. Es war wirklich einfach, die wollten uns einfach nur einen reinwürgen. So, weißt du?
Wenn ich das so höre, ich habe tatsächlich das Gefühl, als wenn das nicht so mit Kalkül einen reingewirkt wird, sondern als wenn das wirklich einfach komplette Vollottos wären, so.
Du hast recht, die haben einfach überhaupt keine Business-Erfahrung, überhaupt keinen Plan. Und die
und keine sozialen Fähigkeiten offensichtlich.
Ja, und auch so Weichkekse, so. Ich meine, Alter, erzähl mir doch jetzt hier, weißt du, ist ja, deine Social Skills sind total super, aber Alter, ich hab dich engagiert, damit du ein Video machst, so. Weißt du, ich kenne dich doch gar nicht. Weil der Typ hatte dann am ersten Drehtag abends angerufen, weil der Dialog war original so, von wegen so, hey, bla bla bla, I hope we all gonna be friends. Und dann meinte ich irgendwie sowas so in der Richtung wie so, ey, natürlich, lass uns alle bitte total gerne Freunde sein, aber erstmal wäre es geil, wenn wir dieses Video fertig machen können. So, weißt du? Und dann hat er abends angerufen und meinte so, ich hätte gesagt, dass ich mit ihm nicht befreundet sein will.
Oh, Alter, also,
so eine Scheiße muss man da auch erstmal reinlesen, Alter, total kaputter Typ. Also auch wirklich total Total fertig, der Alte. Aber immer Zeit, um irgendwie 2 Stunden netto der bezahlten Zeit mit Kiffen zu verwenden. Manche Leute, Alter, die haben den Schuss wirklich nicht mehr gehört. Und dann, wie gesagt, wir haben halt auch nur die Hälfte. Das Video ist geil geworden, aber es ist nur die Hälfte von dem Material, was ich eigentlich drehen wollte. Die ganzen Performance-Szenen haben es überhaupt nicht ins Video geschafft, weil die Locations dafür nicht geklärt wurden, weil die Dame dann halt auch Covid gekriegt hat und dann sich entschieden hat, ja, nö, geht nicht und so. Ach ja, oh, wir sind große Hundefreunde. Weißt du, was der Hauptgrund gewesen ist, warum die Videoproduktion sich verzögert hat? Weil deren kleiner Hund gestorben ist. Ich weiß, das ist mega, mega fürchterlich. Aber du kannst doch nicht halt einfach einen Kunden jetzt sagen, ey, wir fangen 3 Tage später an, weil unser Hund tot ist.
Schwierig.
Ja, wenn das dein professionelles Geschäft ist, dann sag entweder, ich bin ganz raus, ich kann jetzt leider wegen Emotional Trouble das nicht machen, würde ich verstehen. Aber sag nicht so, ey, wir fangen 3 Tage später an. So, ey, ich meinte so, Alter, wir haben Irinchi hier, die ganzen Flüge sind bezahlt und so. Ne? Ich meine, ey, versteh mich nicht falsch, ich liebe meinen Hund mehr als alles andere auf der Welt. Aber das ist natürlich ein schlechter Start, wenn so eine professionelle, in Anführungszeichen, Videoproduktion, ja, hier ist leider unser Hund gestorben, wir können jetzt nicht. So, ne, das ist halt so, Alter, was? Wir haben hier gerade schon 1.000 Euro investiert in diese ganze Nummer.
Ja, finde ich schon abenteuerlich.
Dass ich das nie wieder erzählen muss.
Ja, ich muss sagen, alle meine Videodreherfahrungen bisher sind deutlich besser gewesen und wir haben ja auch kürzlich ein Musikvideo gedreht und das haben wir eigentlich alles auch DIY gemacht. Wir haben uns nur eine Hilfe geholt, irgendwie so ein Mädel, was uns hier aus Portland kurzfristig empfohlen worden ist, die hier Foto- und Videokram macht und ja, die ist pünktlich angetanzt, hat ihren Scheiß top irgendwie erledigt und es war halt super Simon, smooth, Alter. Ich weiß, ne?
Also haben da nachher ja auch nur eine Kameraperson gehabt. So, das ist also gar nicht so unterschiedlich, außer dass wir für alle bezahlt hatten. So, die dann nicht gekommen sind, weil Hund tot, krank und kein Bock wahrscheinlich.
Und unfähig oder so.
Ja, nee. Alter, unfähig in Menschsein auch.
Ja, nee, da muss ich sagen, da bin ich gerade total verwöhnt irgendwie. Ich hatte noch nie eine wirklich schlechte Videodreherfahrung. Ich denke immer vorher.
Videos drehen immer zum Kotzen.
Ja, also ich sag mal so, Spaß macht es natürlich nicht. Ich weiß noch, als wir mit WFAM unser erstes Musikvideo gedreht haben für einen Song namens Crooks at Your Door. Den haben wir im Winter gedreht in so einem verlassenen Garagenkomplex. Die Performance-Parts jedenfalls. Und es war natürlich unfassbar kalt da drin. Und das war mein Kumpel Florian Freund, der da Regie geführt hat. Beste Grüße.
Kumpel oder Freund, was denn nun?
Florian Kumpel, mein Freund Florian Kumpel war's. und der hat das halt so, das war halt so richtig professionell. Der hat halt für so eine, keine Ahnung, der hat immer so am Film gearbeitet und so weiter und der hat da so richtig, richtig aufgefahren und dazu gehört er natürlich auch den Song 200 Mal zu spielen, so, ne? Damit die ungefähr 8 Kilometer Material irgendwie drehen können. So von, und das war natürlich in der Kälte der totale Krampf. Muss ich sagen, war super und das Ergebnis ist auch gut geworden damals, aber wir hatten jetzt bei dem Videodreh zum Beispiel, ich glaube, ich habe es letztens schon mal kurz erwähnt, wir haben es in der Freimaurerloge gedreht, alles sehr abenteuerlich wir hatten den Raum für 5 Stunden so und das war echt, ich habe mich total gut und ausnahmsweise mal richtig professionell gefühlt so, weil wir sind da eingeritten, als wir da sein sollten und Punkt 17 Uhr, als wir fertig sein sollten, war alles zusammengepackt und wir haben die Hand von dem Typen geschüttelt, der da den Tag rumgehangen und uns beaufsichtigt hat und alles hat geklappt wie geschmiert irgendwie. Von daher, ja.
Lass uns über was Schönes reden. Was geil war dieses Jahr, also ich meine, ich bin da sowieso ein bisschen affiner als du, aber dass ich dieses Jahr mal wieder so richtig Gearbock hatte.
Ey, ich aber auch.
Richtig Bock auf neue Sachen, Alter.
Ich aber auch, ey, ich muss sagen, ich hatte so 2 Jahre lang gar keinen Bock auf Gear. Ich wollte nicht über Gear labern. Du kennst es ja auch. Ja, du hast es, weißt ja auch beim Podcast. Wir haben es von Anfang an, habe ich gleich oft gesagt, so ja, ich habe keinen Bock, so viel über Gear zu machen. Und das war so mein Vibe auf jeden Fall auch für 2 Jahre. Aber dieses Jahr, wie man ja daran sieht, dass ich direkt neuer schon mal eine neue Klampfe gekauft habe, hat sich das alles wieder so ein bisschen geändert und mir macht es momentan sehr, sehr viel Spaß. Ich habe auch endlich wieder meinen Amp zu Hause und mir einen anderen Amp ausgeliehen und probiere gerade rum und so. Also mir macht es richtig viel Spaß, gerade so rum zu experimentieren. Was ist denn ein besonders geiles Gear-Ding, was du dir dieses Jahr, was sticht raus für dich?
Ja, also ne, es gab ja viel Beifall für das Foto im Mai oder so, glaube ich, wo ich meinen neuen Fender Drip Edge 67er Bassman mit passendem Cabinet vorgestellt habe bei mir vorm Haus. Das fanden die Leute sehr gut. Mhm. Das Teil macht mir extrem viel Freude, weil es klingt einfach fantastisch. Fender Bassman, perfekte Pedalplattform. Das ist schon so ein Ding, was ich echt immer haben wollte. So, ansonsten einen anderen kleinen Traum erfüllt, habe ich neulich auch gepostet. Ich habe mir einen ziemlich heruntergekommenen Fender Twin von wann ist der? 76 oder irgendwie sowas gekauft? Oder 79, 78, ich habe keine Ahnung. Nee, oder 71 ist er. 72 ist er, sorry, das ist ein 72er. So, der ist richtig runter. Der braucht einen neuen Cap-Job. Da muss ich Bias neu einstellen, neue Röhren rein und so. Aber ich habe halt auch echt nur ein Apple und ein Ei dafür bezahlt, richtig Glück gehabt. Es war so eine interessante Sache, habe ich hier bei Craigslist so kleinanzeigenmäßig, bin zu dem nach Hause gefahren, alter Mann. Und ich meinte so, okay, sag mal jetzt ehrlich, so was ist hier der Haken? So, das ist sehr, sehr, sehr günstig, der Preis. Und das weißt du auch. So, er meinte so, ey, du kannst mir gerne mehr Geld geben, aber ich brauche Geld. So, und da habe ich ihm natürlich den vollen Preis bezahlt. Normalerweise verhandle ich ja gern. So, ich meinte so, okay, I get it. So, und das war wirklich günstig. Und der sitzt jetzt in der Werkstatt bei mir auf der Werkbank und nach und nach erneuert. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ansonsten zwei neue Gitarren. Die eine habe ich ja gerade berichtet. Ansonsten so eine Billo-Gitarre, die ich wahnsinnig liebe. Ich habe einen original japanischen aus den 80ern, meinem Kumpel Todd hier, tatsächlich einen original HM2 aus den 80ern abgeschnackt.
Ja.
Heute, vielleicht klingelt es gleich an der Tür, kommt auch ein neu bestelltes Custom-Made Cap, was ich natürlich noch, ich mache ja gerne so Holzarbeiten und so, ich muss das dann noch, stain, also
ja,
farbig machen.
Beizen.
Genau, ja. So. Und schön Finish drauf machen und solche ganzen Geschichten. 2x10er. Ich recorde sehr, sehr gerne mit 10er-Speakern und habe mir somit ein 2x10er-Cap in Auftrag gegeben. Und ich hoffe, es kommt heute an. Also wenn der Hund gleich bellt, dann ist der UPS-Mann da.
Sehr gut.
Ja. Das ist eine der vielen Sachen. So, ich habe hier auch so, ich habe ja auch Pedale zugeschickt gekriegt, also um auch mal ein paar Props zu geben. Ich habe von Jupiter Effekte, habe ich ein Pedal gekriegt. Das nennt sich, kann ich mal in die Kamera halten. Guck dir das mal an.
Ah, das habe ich schon mal gesehen, ja.
Zeitmaschine. Das Teil heißt Katastrophe, Alter.
Ja, perfekt.
Ist natürlich ganz geil. Und oben steht Fuck your ears with 9 Volt only. Fand ich ganz witzig. Und das Teil klingt wie eine Katastrophe im positiven Sinn. Es ist mit das brutalste, was ich im Waffenarsenal habe. Ich bin noch nicht so richtig warm damit geworden, weil ich noch nicht genau weiß, wie ich es einsetzen kann. Es ist definitiv nichts für eine entspannte Overdub-Gitarre oder so, sondern das Ding ist richtig, richtig brutal. So, das sieht geil aus und da ist auch so ein Octaver mit drin, irgendwie Octave Up. Da muss ich halt, glaube ich, mal richtig die großen Geschütze auffahren. Ich glaube, das ist gut für so dronige Sachen. Und ansonsten habe ich von Red Sun FX, ich glaube, aus München sind sie ja, aus München ist der Kollege, habe ich auch ein ultra geiles Ding gekriegt. Guck dir das mal an. Das ist genau ein Geschmack, Pedal nach meinem Geschmack. Mhm. Der sogenannte Grandler. Er hat nur Pegel und Verzerrungsgrad. Und das ist eins dieser wenigen Pedale, Simon. Ich schwör's, Alter. Du steckst die Gitarre ein und es ist einfach ein Vergeilerer. Das ist eins meiner absoluten Lieblings-Overdrive-Pedale. Vielleicht das beste Overdrive-Pedal, was ich seit Ewigkeiten in die Flosse gekriegt habe. Der absolute Wahnsinn. Red Sun FX aus München. Grandler. Geiles Teil.
Muss ich mal testen anscheinend.
Bitte.
Die Katastrophe, glaube ich.
Schickt mir gerne weiteres Zeug.
Ja, schickt Hanno mehr Pedal. Mir auch bitte.
Ja, aber erst Hanno.
Ja, schauen wir mal in welcher Reihenfolge. Das handeln wir noch aus. ich glaube, ich habe die Katastrophe gerade in einem Vergleichsvideo zu diesem Earthquaker Devices Sun Live Pedal gesehen.
Oh, okay.
Ich glaube, das ist nämlich was Ähnliches. Es ist so Fuzz mit Octavers Circuit und Overdrive, alles in einem und klingt natürlich auch wie die absolute Vernichtung. Habe ich gerade irgendwie so ein Video gesehen, interessiert mich nämlich auch so ein bisschen. Ansonsten quatsche ich gerade mit Lichtlärm. Sagt ihr das was?
Überhaupt nicht.
Okay, machen auch geile Pedale. Da geht gerade so... auch Grüße nach Deutschland. Da geht gerade so ein Pedal so ein bisschen durch YouTube. Der hat so ein Verzerr, so ein Distortion-Preamp-Pedal, was in den ganzen Videos, in denen ich das so gehört habe, sehr geil klingt. Das heißt Gehenna. Das will ich auf jeden Fall mal auschecken, Anfang des neuen Jahres dann. Und Ansonsten, womit ich gerade richtig viel Spaß habe, ist mein Electro-Harmonix Pitchfork-Pedal in Zusammenhang mit der Alu-Gitarre tatsächlich. Also ich habe ja, wer das Ganze hier im...
Simon ist arm, der hat nur eine Alu-Gitarre.
Ja, genau. Das
klingt so fürchterlich billig. Leider ist es umgekehrt.
Es ist leider umgekehrt, ja. Wer das hier im Podcast ein bisschen verfolgt hat, ich hatte ja, wie gesagt, neuer die Gitarre gekauft. Da war da so ein Sunburst-Buddy mit Vibrato dran. Das war mir alles zu viel. Habe ich den Buddy komplett loaded verkauft und mir von Warmoth einen ganz simplen Jazzmaster-Buddy mit nur einem Pickup, mit einer Fixbridge und einem Volume-Knob bestellt und das Ganze dann zusammenbauen lassen. Und ich muss ehrlich sagen, als ich die Gitarre bekommen habe, zuerst, ja, in ihrem Originalzustand, hat die sich furchtbar gespielt und ich dachte schon so, okay, schade. Dachte, das wird geil mit der Alu-Klampfe, wird's aber nicht. Aber als dann, als ich die dann umgebaut habe, seitdem, also die Gitarre spielt sich unfassbar geil. Die hat auch dieses dünne Halsprofil von EGC, was wirklich unfassbar dünn ist. Einer der dünnsten Hälse überhaupt. Das ist irre. Ich dachte, da kommt so ein Vintage-Hals an halt so, ne? Aber nada. Klingt auch mega geil und ja, ich habe jetzt, wie letztens erwähnt, mein ganzes Rig, meine 2x12er von Omega und mein Amp zurück hierher geholt in meine Bude von Keith und seitdem spiele ich extrem viel Gitarre wieder mal zu Hause. Ich habe so richtig Bock und ja, dieses Electro-Harmonix Pitchfork bockt mich total ab.
Was macht denn das? So Pitch-Shifting nehme ich an.
Ja, das kann Pitch shiften. Was daran geil ist, also du hast eine Octaver-Funktion. Das ist einerseits ein Octaver, wo du einstellen kannst, ob du die obere Oktave nur haben willst, die untere oder beide Oktaven. Und dann hat es so einen Blend-Knob. Das heißt, du kannst auch diesen Octaver nur ganz leicht reindrehen oder zumischen zu deinem sowieso schon existierenden Gitarrensignal. Und dann kannst du, wie der Name schon sagt, aber auch detunen. Wenn du jetzt zum Beispiel eine kleine Sekunde mit reinmischen willst, um so Reibung zu erzeugen, dann kannst du das auch machen und du kannst halt anhand dieses Blend-Knobs kannst du halt sweepen zwischen deinem Gitarrensignal und dem, was das Pitchfork macht. Und damit ist es natürlich super vielfältig, wie viele abgefahrene Sounds du damit machen kannst. Und ich muss sagen, dass ich damit enorm viel Vergnügen habe und ja, bockt mich total.
Nochmal kurz zu dem Alu-Hals. Weißt du, was interessant ist? Diese Alu-Hälse sind ja sehr, sehr modern. Also es geht schon wieder so ein bisschen runter, aber so vor in den letzten 3, 4, 5 Jahren hatte ich das Gefühl, das war so der allerletzte Schrei. Jeder war so voll auf Team Alu-Hals und hast du nicht gesehen. Und jetzt hast du auch so einen und ich hatte mir überlegt, ey, vielleicht bestelle ich mir auch mal einen. Ich habe so eine alte Tele, so einen richtig fetten, dicken, schweren Korpus mit heftigen Tonabnehmern. Ich dachte, vielleicht ist es genau das Richtige.
Ja.
Dann habe ich mich auf die Suche gemacht und habe mir sehr viele Vergleichsvideos angehört zwischen so einem regulären Hals und einem Alu-Hals. Und ich muss sagen, ich bin persönlich etwas underwhelmed. Also ich finde, das ist jetzt kein $500-Upgrade.
Was mir aufgefallen ist an der Klampfe mit dem Alu-Hals, ist, dass das Sustain unfassbar ist. Also das ist nicht vergleichbar mit überhaupt irgendeiner Klampfe, die ich habe. Man muss allerdings dazu sagen, das sagen mir auch viele Leute, die komplett, also diese Voll-Alu-Klampfen spielen, dass das nochmal eine andere Liga ist, als jetzt in Anführungszeichen nur den Hals zu verbauen. Okay. Allerdings, also ich muss sagen, es hat auf jeden Fall einen uniken Soundcharakter. Man hört es sehr stark, finde ich, wenn man so Palm-Mutes spielt. Die klingen halt sehr drahtig irgendwie. Das Pick-Attack kommt irgendwie anders durch. Und ja, wie gesagt, das Sustain ist unnormal. Also die Noten stehen ewig. Ich kann dir nachher mal ein Video schicken, was ich hier mal kurz so sloppy aufgenommen habe, wo ich auch mit dem, wo ich die Klampfe durch dieses Pitchfork spiele. Und da hörst du das auch schon, dass die Gitarre einfach unendlich sustained so. Also das ist schon auf jeden Fall geil und das ist so.
Für mich, für mich halt einfach, ich will das gar nicht absprechen, so. Natürlich ist mir schon bewusst, dass es geil ist, du bist ja kein Idiot, aber ich habe so gemerkt, du kennst dieses Gefühl, wo man so abwägen muss, okay, habe ich jetzt Bock, mir was Neues zu kaufen, so aus so Novelty-Gründen, so, weil ich das auch eigentlich Bock drauf hätte oder, und ich habe halt entschieden, so, ey, das ist, für dasselbe Geld habe ich mir halt ein Vintage-Twin gerade gekauft, so, was so ein Hals kaufen könnte. Klar, der braucht viel Liebe und Kohle, so, aber man muss halt so seine Prioritäten setzen und ich dachte so, ich glaube, ich kann ohne einen Alu-Hals leben.
Also ich glaube tatsächlich, dass es, dass du damit viel Spaß hättest. Was auch noch cool ist, ist so ein Nebeneffekt, die Gitarre hat natürlich überhaupt, also der Hals hat kein Trussrod, ne? Weil der verzieht sich natürlich nicht, du hast halt keine Klimaeinwirkung und diese Gitarre ist halt irgendwie immer in Tune. Ist halt auch geil so.
Okay.
Das, Das feiere ich ziemlich ab, aber ja, also ich glaube, ganz ehrlich, ich musste beim Spielen dieser Gitarre schon öfter an dich denken. Ich habe das Gefühl, dass du damit Spaß hättest. Wenn du mich
gut,
mal.
Gut, schick sie rüber.
Schick mir
eine Aluhälse.
Ja, genau. Schickt Hanno nur Aluhälse. Und mir die Pedale.
Alter, ist bei dir Autorennen im Hintergrund oder was?
Ja, hier auf der Schnellstraße hier hinten ist immer ganz schön Alarm, Alter. Es ist anstrengend.
Richtig krass, Alter. Schade, was du erleiden musst. Naja, egal. Das Jahr ging weiter, Mitte des Jahres. Wie sieht's denn aus? Was war sommermäßig? Ich bin im April war ich in Deutschland. Da haben wir, glaube ich, auch eine Folge aufgenommen. So im April war ich in Deutschland für ein paar Wochen. Und dann war ich im Juli wieder ein paar Wochen. Wir haben tatsächlich Ende Juni diesen Jahres das erste Manta-Konzert seit über 2 Jahren gespielt, seit fast 2,5. Das letzte davor haben wir in Mexiko-Stadt gespielt. Und das war in Seattle. Und so ein bisschen als Vorbereitungsshow für das, was eigentlich im Juli passieren sollte. Ich bin für ein paar Festivals nach Deutschland gereist. Es war natürlich Manta-Release am 15. Juli, glaube ich. Und da hatten wir so ein paar Shows drumherum geplant und auch so 1, 2, 3 Festival-Dinger. So allgemein war da nicht viel los. Mhm. Und das war natürlich so, ich war in Deutschland und jahrelang blieb man verschont. Und das allererste, Irinsch bringt aus Seattle als erstes Corona mit. Liegt flach, ist richtig krank, hat ihn richtig ausgenockt. Unsere Record-Release-Show musste also so eigentlich direkt ausfallen in Bremen im Tower. Wir haben extra was Geiles, Kleines organisiert und da haben wir dann so gemacht. Und das war eigentlich ganz cool jetzt so im Nachhinein. Irinsch saß mit geschlossenem Fenster im Auto oder stand draußen auf dem Parkplatz und ich habe mich drin mit den Leuten amüsiert und wir haben einfach Merch verkauft und haben die Platte über die Boxen geballert und es sind auch richtig, richtig viele Leute gekommen. Das war sehr herzerwärmend und dann haben wir das Bremen-Konzert irgendwie später nachgeholt, aber wir mussten leider ein Konzert, das Tombstone-Festival in Dortmund absagen. Total schade, weil das ist natürlich, ja, man hat sich drauf gefreut, endlich mal wieder zu spielen und dann nichts lief glatt in diesem Jahr und auch mit dieser Platte lief irgendwie insgesamt überhaupt nichts glatt, aber wir haben es einigermaßen mit Fassung getragen und ja, irgendwie so im Sommer war ich dann halt auch wieder da und dann, keine Ahnung, auch das, da war dann auch total der Wurm drin. Das Gute ist, die Platte, das war so ein bisschen, ich habe lange gebraucht, um meinen Frieden mit dieser jetzigen Platte zu machen. Und es war natürlich versöhnlich, dass natürlich diese völlig absurde Chartplatzierung, ne? Dass wir knapp an der 1 vorbei geschlittert sind, weil ein Underground-Künstler namens Farid Bang auf die 1 gegangen ist, aber somit blieb die 2. Und das ist natürlich krass, wenn man sich irgendwie, man fängt irgendwie eine Band an zu spielen, man gibt keinen Fick, macht genau die Musik, die man machen will und irgendwann reicht es aus. Deutschland ist, glaube ich, immer noch die drittgrößte Musiknation. So, und da auf die 2 zu gehen, ist auf jeden Fall amtlich. Das war auf jeden Fall ein großer Lacher. Was hast du im Sommer gemacht?
Was habe ich im Sommer gemacht? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe im Sommer nicht viel gemacht, außer ja, man muss es ja fast sagen, wo du jetzt schon Manta ansprichst und Shows in Deutschland. Wir hatten ja eigentlich zusammen eine Tour angekündigt. Manta, Nightmare und Walborg. Und es zeichnete sich im Spätsommer dann irgendwann ab, dass das schwierig wird. Aufgrund natürlich der, und das ist ja auch so ein Thema dieses Jahr gewesen, großes Thema, dass natürlich die ganze Konzertlage so unabschätzbar war, dass Konzerte wegen schlechtem oder schwer abzuschätzendem Vorverkauf abgesagt werden mussten. Und ja, ich glaube, aus den 17 Dates, die wir insgesamt mit Nightmare spielen sollten, wovon ungefähr die Hälfte Manta-Shows waren, sind ja ungefähr die Hälfte weggefallen. Also die Hälfte, glaube ich, bei euch ungefähr und die andere Hälfte bei den anderen Shows, die wir davor spielen sollten. Und da hat sich dann natürlich sehr schnell rausgestellt, dass das finanziell leider völlig untragbar für uns gewesen wäre. Und so mussten wir dann sehr, sehr schweren Herzens die Tour absagen, was mich echt gewurmt hat. Weil ich das, ja, also ich sag mal, das wirst du am besten beurteilen können, aber ich denke, die Shows sind geil gewesen, die dann stattgefunden haben.
Die Shows waren sehr, sehr geil, sehr ja. Versöhnlich und waren dann halt auch alle fett voll. Damit konnte wirklich ein paar Monate vorher keiner rechnen, als auch eure Absage kam. Wir haben da eine Sonderfolge zugemacht. Shows und Touren ist der Ofen aus? Fragezeichen. Wir haben mal in unseren Stats geguckt, die wurde sehr, sehr oft gehört, auch oft verlinkt, die Folge. Ich habe damals einen Post dazu gemacht bei Facebook und bei Instagram und ich glaube, im Neudeutsch muss man sagen, dieser Post ist viral gegangen. Und irgendwie hat dieser Post dazu sehr, sehr viel Aufmerksamkeit gekriegt. Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Erfahrung, weil ich nicht vorhatte, irgendwie jetzt Sprachrohr von einer von mittelständischen Bands oder Künstlern zu werden, sondern ich wollte halt einfach nur die Manta-Situation erklären und die beruhte halt eben auf Tatsachen. Aber hinterher, also wie gesagt, der wurde irgendwie, was weiß ich, unfassbar oft geteilt, also wirklich, es ging durchs ganze Internet, wirklich überall und viele Leute haben sich dann halt uns verlinkt und uns auf uns berufen und hast du nicht gesehen. In der Folge haben sich viele Musikmagazine gemeldet, um darüber Interviews zu machen, dann auch, weil ich habe ein großes Interview noch in der Zeit dazu gegeben und irgendwann, die Interviewanfragen kommen immer noch rein zu dem Thema tatsächlich und irgendwann habe ich dann gesagt, so ey, nichts für ungut, aber das reicht jetzt so ein bisschen, weil es geht ja nicht nur um Manta, sondern es geht um alle Künstler und Künstlerinnen da draußen und ich hatte da keine Lust, jetzt irgendwie Sprachrohr für die ganze Nummer zu werden. Aber es war tatsächlich so, es konnte ja auch keiner ahnen, dass die Shows, die noch übrig bleiben, dann wirklich so gut besucht werden. So, aber zu dem Zeitpunkt, als wir das verfasst haben und wo ihr auch eure Teilnahme dann absagen musstet, da war das ja wirklich so, ich kann das ja mal sagen, so, ne? Wir hatten von den Shows, die wir dann abgesagt haben, ey, da waren teilweise unter 100 Tickets im Vorverkauf weg, so. Und dann stellte sich auf einmal nach und nach heraus, hey, das geht ja nicht nur uns so, sondern ganz, ganz vielen Bands so. Und ich hatte das Gefühl, das hat jetzt gar nichts mit Selbstbeweihräucherung zu tun, aber ich hatte das Gefühl, dass ich und noch ein paar andere, dass wir da schon so ein bisschen die Dämme gebrochen hatten und auf einmal passierte das, was ich mir erhofft hatte, was passieren würde, dass die Leute so ein bisschen ehrlicher sind mit, warum finden die Konzerte nicht statt, weil wir hatten das ja auch mal gesagt, so die Leute schreiben, hey, logistische Gründe, reasons beyond our control und so eine Scheiße, aber die Gründe ist, ey, die verkaufen keine Tickets, man setzt sich ins Nest und man verliert höchstwahrscheinlich sehr, sehr viel Geld und
Das Touren wird nicht billiger. Ne?
Nee, auf keinen Fall. Es wird ja sowieso, das davon mal abgesehen, die Vorverkäufe sind viel, viel schlechter und das Touren als solches wird generell auch einfach viel, viel teurer. Ich kann mich erinnern, dass, ey, was haben wir dieses Jahr für unsere Wochenendrutschen so an Busmiete teilweise bezahlt? Abenteuerlich, Alter. Ja. Abenteuerlich.
Und Sprit natürlich obendrauf, ja.
Ohne Frage. Ja. So, und das war, wie gesagt, das war unsere Sonderfolge dazu und das ist natürlich immer noch das Ding. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt, was ich bin sehr gespannt, was in der ersten Jahreshälfte mit Touren 23 passiert, was ich hoffe, knock on wood, dass da wieder eine Normalität reinkommt. Wir werden auf jeden Fall keine Shows, weil wir einfach keine Lust haben ich habe keine Lust, Leuten wieder zu erklären, dass Sachen abgesagt oder verschoben werden. So, und deswegen haben wir uns dafür entschieden, bis nächstes Jahr Sommer zumindest in Deutschland Stand jetzt, also definitiv keine Headliner-Shows zu spielen.
Ja, das Thema hat sich natürlich auch noch weitergezogen. Ne? Einerseits klar, die Shows haben dann stattgefunden und waren gut, die stattgefunden haben. Und das hat man so ein bisschen auch, denke ich, also das ist vielerorts passiert, dass das, was dann stattfand, die Leute auch wahrgenommen haben. Es war ja auch, muss man dazu sagen, so eine ganz interessante Phase mit Covid, worüber ich natürlich jetzt ein Lied singen kann, denn ich bin ja auch nach Deutschland gekommen und nachdem wir schon die Tour absagen mussten und darüber todtraurig waren, wollte ich ja dann wenigstens zur Show kommen und mir das Ganze in Berlin angucken. Und wie es die Ironie so will, bin ich angetanzt und Hanno sagte mir auf dem Weg hin irgendwie noch so, ja, aber du musst noch einen Covid-Test machen, um hier in Backstage zu kommen. Aber kein Problem, ich habe einen Covid-Test hier. Und es war übrigens auch mein erster Covid-Test. Ich habe mich vorher noch nie für Covid testen müssen. Einfach, es gab keinen, also naja, nicht ganz, natürlich vor Reisen.
Glaubst du halt nicht dran, so. Warum soll man sich deswegen testen, weil man nicht richtig dran glaubt?
Genau.
Hokus Pokus, ne?
Ja, auf jeden Fall. Das ist die Verschwörung hier von Angela Merkel und Joe Biden. Aber
den anderen Illuminaten.
Das ist ja das Gleiche. Aber ja, dann komm ich dann natürlich an, mach den Covid-Test bums, ist positiv irgendwie. Und das war ja auch meine erste Woche. Ich war gerade eine knappe Woche in Berlin. Und ja, dann bin ich direkt wieder nach Hause gestopft irgendwie. Und immerhin, im Gegensatz zu Irin, wie du vorhin beschrieben hast, war ich überhaupt nicht krank. Ich hatte wirklich keine Symptome.
Das ist auch Alpha-Gene. Du hast vorher die Boss-Transformation gemacht. Also ich kann überhaupt nichts umhauen.
Ja, richtig. Und natürlich den Booster habe ich auch kurz vor der Reise Preise bekommen. Vielleicht hat es geholfen. Jedenfalls, ja, war das natürlich dann auch super ärgerlich. Aber ich glaube, dass das so ein bisschen, weil das war ja dann auch das Krasse. Um diese Zeit herum sind die Covid-Zahlen wieder ganz krass angestiegen. Und kurz davor waren sie mal kurz niedrig, so, ja. Und dieses ganze Auf und Ab. Jedenfalls haben die, ich glaube, man ist auch irgendwie an den Punkt jetzt angelangt, wo die Leute langsam begriffen haben, auch in Deutschland, wo man damit ein bisschen pingliger ist, vielleicht auch nicht zu Unrecht, aber die Leute haben begriffen, dass man damit leben kann und wie man damit leben kann. Und
leben muss.
Und leben muss natürlich.
Es geht halt nicht weg, Alter. Und das sind jetzt so, wir sind jetzt fast 3 Jahre drin. Ich will jetzt nicht irgendwie solche Plattitüden raushauen, wie jetzt langsam reicht's, aber es ist halt, es geht halt nicht weg. Und wenn die Leute halt auf Konzerte gehen wollen, so, dann muss man halt einfach damit rechnen, dass man sich vielleicht auch irgendwie ansteckt. So, das ist halt, ich hatte es tatsächlich immer noch nicht, ne? Gar nicht. So, natürlich gehöre ich da absolut zur Minderheit.
Nicht wissen zumindest.
Ja, ich habe wirklich viele Tests gemacht, aus unterschiedlichen Gründen, immer wieder. So. Und auch natürlich so ein bisschen Hypochonder auch.
Also ich hätte es ja nicht gewusst, ne? Also hätte ich mich nicht im Venue auf der Manta-Show getestet. Ich hätte es auch einfach überhaupt nicht gewusst, weil ich einfach symptomfrei war. Also
Simon, ne? Ist Backstage gekommen bei Manta, direkt Flasche Wodka an Hals, direkt in den Hose aus, direkt in den Darkroom, der ja bei uns auch Backstage immer vertraglich verankert ist.
Richtig.
Hoch die Tassen, Halle. Galli, und ich mach eben noch mal kurz bitte einen Test, bevor du bei mir unten beikommst, so, und dann natürlich lange Gesichter, ne? Simon positiv, naja, die Berlin-Show war trotzdem geil, und die Shows waren geil, aber ich bin ganz ehrlich, dieses ganze Thema nervt mich jetzt auch so, und ich drück das vorsichtig aus, so, ich habe da auch jetzt alles zu gesagt, so irgendwie, wie viele anderen auch, so, und die Situation ist ja, wie sie ist. Ich bin trotzdem sehr gespannt, wie das Thema jetzt weiterläuft in den nächsten Monaten, nächstes Jahr, weil irgendwie muss da ja wieder Normalität rein, und ich bin gespannt, ob es wird sich herausstellen, ob wirklich Inflation, Krieg, dies, das oder Covid, ob die Leute dann wirklich in Full Swing zurückkommen und dann wirklich alles wieder normal ist, oder halt, ob die Besucherzahlen bei Konzerten generell halt einfach sich ein bisschen verringert haben und nicht mehr der Druck da drauf ist, der da mal drauf war. Vielleicht ist das so ein Ding, I don't know.
Vielleicht, aber es macht natürlich auch die Überlebensfähigkeit von Bands, also erleichtert es nicht gerade. Und ich denke, also man hört es ja jetzt auch mittlerweile, und das ist, denke ich, das, was wir jetzt in den nächsten Monaten viel sehen werden. Man hört es ja auch von wirklich großen Künstlern, die auch Touren absagen. Jetzt hat gerade Devin Townsend irgendwie was zu den gestiegenen Tourkosten gesagt. Ja, und ich sag mal, auf dem Level Devin Townsend, das ist, da denke ich mir immer so als deutlich unterer Mittelstandsmusiker, irgendwie denke ich mir immer, ey, Devin Townsend muss sich doch um sowas keine Platte machen, da wird doch genug Kohle fließen, so, aber offensichtlich ist das alles nicht so einfach. Und das Problem, was ich so ein bisschen sehe, ist, dass diese, in Anführungszeichen, Inflation aus dem Grund nicht nachlässt, weil natürlich grundkapitalistisch viele Leute jetzt auch den fetten Braten, oder viele Konzerne den fetten Braten gerochen haben. Ja, Moment mal, wir können einfach die Profite hochschrauben, indem wir die Preise oben lassen und das immer mit der Inflation rechtfertigen und halt einfach viel mehr Kohle machen. Hat mir letztens auch, ich kenne jemanden, der arbeitet in der Papierindustrie, damit hatte ich viel zu tun wegen Vinylpressen, Papierkosten sind gestiegen, da war es eine Zeit lang, war das der Kostenfaktor, der die Preise hochgetrieben hat, zum Teil beim Pressen. Und ja, ich kenne jemanden aus der Industrie, und die hat knallhart zu mir gesagt, so, ja, denkst du, wir setzen die Preise jetzt wieder runter? Die Leute bezahlen es ja.
Ja, ganz genau so, ne? Also damit ist nicht zu rechnen, dass, wenn sich die Leute erstmal an ein neues Preisniveau gewöhnt haben, das sind einfach so, okay, die Zeiten sind jetzt besser, wir vermindern die Preise jetzt wieder. Also ich glaube auch nicht, also verabschiedet euch davon, Leute. Ja, keine Ahnung, man darf gespannt sein. Also insgesamt war das ja für mich lange nicht so kotzig wie 2021, aber natürlich trotzdem durchzogen von Stress. Also wie gesagt, ohne Ende Konzerte absagen, denn dann können Konzerte gespielt werden, dann wird man halt doch krank und es funktioniert nicht. Es ist halt wirklich mal wieder nicht alles rund gelaufen, aber insgesamt war ich deutlich positiv gestimmter, so privat, als 2021. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Vielleicht hat es auch ein bisschen was damit zu tun, insbesondere hier in Florida, aber auch in den USA generell, dass natürlich dieses ganze Covid-Thema und wird hier anders behandelt. Also hier ist es gefühlt einfach schon seit über einem Jahr kein Thema mehr. Also man sieht natürlich noch vereinzelt Masken, und das ist auch total in Ordnung. Selbst ich trage sie noch manchmal. Aber insgesamt ist das nicht so so eine hysterische Schnappatmung, so, dass die Leute halt so, ne, also die Leute, auch Shows gibt's hier seit anderthalb Jahren, sind eigentlich schon wieder ganz normal, die Touren funktionieren bestens hier so, ne, und ich sag gar nicht, ich beurteile das nicht, sondern ich berichte ja nur, wie es hier läuft. Vielleicht ist es deutsche Nachrichten, und das hat jetzt gar nichts mit dem Inhalt zu tun, jetzt mit Covid oder so, aber du, vielleicht weißt du, was ich meine, Simon, wenn man in Deutschland Nachrichten hört, das ist alles immer sehr, sehr, sehr dramatisch so und manchmal sehr, sehr anstrengend formuliert auch ab und zu. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, klar. Also wir hatten das ja auch in dieser ist der Ofen aus Folge so ein bisschen, dass natürlich auch viel in der Berichterstattung über Covid immer gedroht wird halt. Ne? Das ist immer so, oh, das wird ein ja, ganz... Ja,
zieht euch wahr, ja. Mann. Das dicke Ende kommt noch. Natürlich ist verunsichert das die Leute. Und natürlich muss man vorsichtig sein. Aber ich weiß jetzt nicht so richtig, ob einem damit geholfen ist, halt einfach den Leuten konstant und konsequent Angst zu machen. So.
Ja, es ist natürlich dann, man kann jetzt natürlich auch nicht ganz abstreiten, dass natürlich auch die Zahlen wieder hochgegangen sind, dann im Herbst, Schrägstrich Winter in Deutschland.
Oh, ohne Frage.
Ne? Aber ich trotzdem.
Ja auch nicht, dass das.
Nee. Habe ich so auch nicht verstanden. Aber ich sag mal, es ist trotzdem so, dass natürlich diese alarmierende Sprache, der Punkt ist ja, eigentlich sollten wir das auch alle mittlerweile wissen. Wir wissen, dass es Impfstoffe gibt. Wir wissen, was passieren kann, wenn man krank wird. Wir wissen, dass es in den meisten Fällen ziemlich unschön und ätzend ist, wenn man Covid hat, auch wenn man geimpft ist. Ich hatte jetzt halt ein bisschen Glück so. Aber im Grunde genommen, wir sind eigentlich über den Punkt hinaus, wo wir Angst haben müssen, daran abzunüppeln. Zumindest in den meisten Fällen, ja, die meisten von uns sind über diesen Punkt hinaus, und deswegen wäre es wahrscheinlich auch nicht verkehrt, wenn das Ganze etwas nüchterner und praktikabler behandelt werden würde, auch in den deutschen Medien.
Man wird ja auch so, also das kann man auch nicht abstreiten, Simon, man ist ja auch einfach genervt von der ganzen Thematik, einfach aufgrund des Volumens, wie man das so behandeln muss, konsumieren muss, darüber gesprochen wird. Man ist auch einfach, ey, jetzt ist auch mal gut irgendwie. So, weißt du, wie ich meine?
Ja, klar. Und wenn man Touren deswegen absagen muss.
Das ist natürlich echt mega ätzend. Also dementsprechend darf 2023 in der Hinsicht bitte geiler werden. Also
ich glaube, das wird's
in Deutschland
auch.
Wie gesagt, es ist ja nicht nur hier, also ne, das ist ja auch in vielen europäischen Ländern komplett anders gehandhabt und ja, anders gelaufen als in Deutschland. Also für vielen Leuten, die es nicht bewusst ist, Deutschland hat da schon einen Umgang oder einen strengen Umgang mit der ganzen Sache. Und ich sag, nehme mir nicht heraus zu urteilen, ob das richtig oder falsch ist. Ich will nur sagen, ich bin immer froh, wenn ich wieder hier zurückkomme, dass das dann so ein bisschen wieder, dass man so ein bisschen entspannen kann. Es ist ja nicht so, dass ich hierher komme und auf einmal gibt's das nicht mehr, aber ich kann mir so ein bisschen einteilen, wie viel ich damit vollgeschissen werden will.
Ja, das stimmt schon. Es wird hier nicht so heiß gekocht mehr. Die Leute sind so ein bisschen, haben den Schritt nach vorne gemacht. Manchmal
aber ich kann's auch nicht, ja,
zu ihrem eigenen Schaden. Also es gibt natürlich auch immer noch relativ...
Oh, ohne Frage. Ich hatte es ja auch noch nicht, Alter. Vielleicht, ich will jetzt auch nicht, dass es falsch verstanden wird, dass ich hier eine große Fresse hätte. So. Also das Letzte, was ich will, ist, dass, na, wie jeder, ich will halt nicht krank werden und auch keinen schweren Verlauf haben. Aber ich muss sagen, dass ich persönlich mittlerweile, wenn ich ins Fitnessstudio gehe oder in den Supermarkt gehe und selbst wenn ich jetzt in eine Kneipe gehe, ich habe die Maske eigentlich nicht mehr auf. Erst seit einigen Wochen.
Okay, da bist du konsequenter als ich. Also ich habe die hier locker seit Herbst letzten Jahres nicht mehr wirklich auf. Als wir hergezogen sind, gab es noch Maskenpflicht in Supermärkten, zumindest drüben in Washington. Wir haben ja, wie gesagt, erst in Vancouver, Washington gelebt. Da im Supermarkt musste man, glaube ich, noch genau 2 oder 3 Wochen Maske tragen und dann wurde das Maskenmandat abgeschafft. Und seitdem muss ich sagen, da ich nicht in große Menschenmassen getreten bin, habe ich einfach auch keine wirkliche Notwendigkeit mehr gesehen, Maske zu tragen, persönlich. Aber ich habe halt auch, ja, wie gesagt, ich bin auch auf keine Konzerte gegangen, ne? Also mein erstes Konzert, auf dem ich war, und das Backstage oder am Bühnenrand war ja kurz vor meiner Abreise nach Berlin im September diesen Jahres. Also man kann jetzt nicht sagen, dass ich mich leichtsinnig verhalten habe. Aber ja, die Maske habe ich schon länger nicht mehr getragen, weil ich einfach nicht das Gefühl hatte, irgendwie in großer Bedrängung zu sein, wo ich jetzt das Gefühl hätte, dass es sein muss so.
Naja, vielleicht wird ja alles wieder gut, aber insbesondere ich bin auch schon so, es reicht mir jetzt auch schon wieder darüber
zu reden. Es ist ja auch genug. Ich denke, es wird besser werden.
Es muss. eine andere Sache, so kurze Anekdoten, die dieses Jahr noch passiert sind. So, irgendwann auch in der zweiten Jahreshälfte, ich hoffe, ich liege da nicht falsch, wurde ja auch so ein paar Sachen, Pantera Reunion. Ich meine, ja. du bist genau wie ich eigentlich großer Pantera-Fan.
Moderater ja, Pantera-Fan.
Ich bin groß, ja, wie stehst du dazu?
Wie stehe ich zu der
Es gibt Hass und Stechen, Hauen und Stechen ja. im Internet, weil die Leute, die Meinungen gehen ja sehr auseinander. Ich habe da auch eine sehr klare Meinung zu, aber ich bin sehr gespannt, was du davon hältst.
Meine Meinung ist vielleicht zur Überraschung von niemanden relativ neutral. So, ich habe ehrlich gesagt, ich verstehe das ganze Brimborium da drum nicht so. Ich habe so einen Live-Mitschnitt jetzt mal geguckt, klang alles soweit okay. Die Leute regen sich darüber auf, dass Zakk Wylde nicht exakt den Ton von Dimebag Darrell reproduziert und auch so ein bisschen so seinen eigenen Flavor rein. Ist mir alles völlig Wumpe. Klang eigentlich okay. Und ich meine, natürlich geht es darum, nochmal richtig Kohle abzuschröpfen. So, das muss einem ja klar sein, aber es ist ja trotzdem irgendwie auch Fanservice so. Und es gibt ausreichend Leute, die Pantera-Songs einfach live hören wollen, mit einem halbwegs stabilen Line-up, was das irgendwie rüberbringen kann. Und ich würde jetzt einfach mal mich aus dem Fenster lehnen soweit und sagen, das kriegen die gebacken. Und die Leute sollen entweder hingehen oder nicht. Es ist so, also dieses ganze Rumgesabbel immer um die ganze Scheiße und dieses Aufgerege, verstehe ich einfach nicht so. Das ist es ist ja so einfach, es zu ignorieren, wenn man keinen Bock drauf hat.
Ich finde das die ganze Nummer schon ein bisschen krass. Also ich finde das als Pantera Reunion hinzustellen schon ziemlich albern. Also ich finde es wirklich massiv albern. So, weil es ist halt einfach de facto, es sind für mich noch mehr als Phil Anselmo, waren der Drummer und der Gitarrist, waren für mich Pantera. Die DNA des Sounds, natürlich mit dem Gesang von Phil Anselmo so, aber das finde ich schon richtig krass. Und Rex Brown, der Basser, ist jetzt auch krank geworden und die letzten Konzerte, wenn ich mich nicht ganz, war dann halt original Phil Anselmo und drei andere Musiker, die Pantera-Songs gespielt haben. Ich finde das schon ziemlich heftig. So, ja, ich finde es nicht geil.
Man muss dazu sagen, dass Phil Anselmo natürlich trotzdem, was man jetzt von dem halten mag oder nicht mit seinem komischen White Power Ausrutscher vor 3-4 Jahren, man muss natürlich trotzdem sagen, dass er eine Persönlichkeit ist, die auch sehr, sehr, sehr eng mit dem Ruf und dem Erfolg der Band zusammenhängt. Ne? Und
von, hundertprozentig, ja. Mega doll. So, versteh mich nicht falsch. Ich finde auch Phil Anselmo jetzt mal abgesehen von so ein paar Sachen, dass das halt ein ultra geiler Frontmann ist und eine geile Stimme und natürlich ein absolut uniker Musiker. Versteh mich nicht falsch, aber es ist halt keine Ahnung, ich werde mit der Nummer nicht so richtig warm. So. Und ich reg mich über sowas nicht auf und kümmere mich auch nicht. Ich würde die jetzt auch nicht sehen. So, ich glaube, wir spielen bei Rock am Ring, Rock im Park mit Pantera zusammen, wenn ich mich nicht täusche. Oder dieser Band, formerly known as Pantera. Pantera, Phil Anselmo and Friends.
Ich sag mal so, ob das jetzt eine Reunion, dass es keine richtige Pantera Reunion ist, also für mich, ich sehe das halt so als Tributgeschichte oder irgendwas so mit, ja, ey, whatever. Also ich muss echt sagen, mich regt das überhaupt nicht auf. Mir ist es einfach irgendwie relativ egal. Und kein Plan. Für mich ist vielleicht die Band auch einfach kein Heiligtum, so, weißt du, wie ich meine? Also es ist jetzt nicht so.
Ist für mich jetzt auch kein Heiligtum, ja.
Okay, also mir fällt keine Band ein, bei der ich so richtig beleidigt wäre, wenn die sich jetzt so als Reunion zusammentun würden. Also ich meine,
also ich habe meine Tickets damals für AC/DC zurückgegeben mit Axl Rose als Sänger. Ich habe gehört, das war ganz fantastisch, er hat einen spitzen Job gemacht, aber das ist nicht das, das sind nicht die AC/DC, die ich sehen will und die mir mein Leben bedeuten. So, das kann ich ganz klar sagen. Habe ich mich deswegen aufgeregt? Nein, überhaupt nicht. Ich finde, das haben sie gut gelöst und cool gelöst, aber mich hat das nicht interessiert.
Ich finde das zum Beispiel, ich finde solche Sachen dann tatsächlich eher interessant und würde mir denken so, oh, okay, ist ja mal ein ganz anderer Kontext, ist ja mal, weißt du, wie ich meine? Also ich kann mir das eher vorstellen, dass es eine in der Form vielleicht mal eine interessante Erfahrung ist, eine Band mal in so einem anderen Kontext zu sehen. Klingt für mich jetzt eigentlich erstmal spannend, wenn das nicht permanent ist. So, ja, wenn permanent Axl Rose Sänger von AC/DC werden würde, fände ich es auch weird und fände ich schwierig, aber sonst so, ja, kein Plan. Wie gesagt, es wird sehr, sehr, sehr heiß gekocht und ich finde, dafür ist es einfach für mich nicht wichtig genug.
Ansonsten, ja, es gab so ein paar Randnotizen. Ich habe aber auch das Gefühl, ich lebe so ein bisschen in meiner Blase. Ja, und ich lasse auch gar nicht so richtig viel an mich ran. So Randnotizen, so zum Beispiel Weltmeisterschaft, Fußball-Weltmeisterschaft im Winter 2022. Nicht ein Spiel geguckt, könnte mich nicht weniger interessieren. Und ich bin ja wirklich großer Fußballfreund. Aber die Gründe sind bekannt, warum es das total wert war, das ganze Scheißding zu boykottieren. Die deutsche Mannschaft hat sich mal wieder mit Ruhm bekleckert und ist in der Vorrunde wieder ausgeschieden. Das ist halt einfach alles so mega lächerlich. Ich bereue nicht, dass ich nicht ein Spiel gesehen habe, sondern sich alle ficken.
Ich muss sagen, ich glaube, die letzte WM, die ich so richtig aktiv geguckt habe, war in Brasilien, als Deutschland dann auch Brasilien so krass abgewatscht hat. Und das war,
das war ein schöner Tag.
Alter Hahn, das war wirklich
7-1.
Also, ja, auch als nicht wirklicher Fußballfan, so ja, ich bin, also ich.
Ich hab Tränen geweint vor Freude. Ey. Als ich diese weinenden Brasilianer gesehen habe im Stadion, wirklich, also es war wirklich absolute Freude.
Also, das muss ich sagen, war schon krass. Also das ganze Spiel, es war so ein unfassbares Ding irgendwie so, ne? Weil das ist einfach sowas, was man nie erwartet hätte. Und für mich war oft so das Symptom der deutschen Fußballmannschaft war irgendwie immer so, dass ich das Gefühl hatte, dass wenn die einen richtig starken Gegner vorgesetzt bekommen haben, dass dann das Selbstvertrauen flöten geht. Und dann war das so meine Erwartung für das Spiel gegen Brasilien so, okay, hier ist der Ofen jetzt aus, so, jetzt scheißen sie sich in die Hose, weil sie in Brasilien gegen Brasilien spielen müssen, so. Und dann haben die das alte Hahn, ey, also das war natürlich echt ein unnormales
Simon Havemann Spiel. Analysiert deutschen Fußball. Man darf gespannt sein. Du bist ja überhaupt kein Fußballfan, richtig?
Nö, nicht wirklich. Ich habe ich habe keine Bindung zu Fußball. Ich bin bei zwei, drei...
Dann lassen wir das mal besser.
Ja, ich bin bei zwei, drei Hertha-Spielen mal gewesen, weil ich eingeladen wurde. Aber ey, interessiert mich nicht.
Es gibt andere Sachen, die mich auch überhaupt nicht interessieren. Ich meine, ich sollte mich dafür interessieren, aus beruflichen Gründen schon, aber es ist natürlich auch die Zeit der Jahresbestenlisten. So, ne? Auch sowas lese ich mir überhaupt nicht durch. Wo findet man diese ganzen Sachen? Ich weiß, es wird viel gepostet. Ich habe mich natürlich gefreut, dass viele Leute gepostet haben, dass Gear of the Dark unter ihren Lieblingspodcast ist. Das ist natürlich der Wahnsinn. Über sowas freue ich mich sehr. Aber ich habe jetzt nicht geguckt, ob die Manta-Platte in irgendwelchen Bestenlisten ist, in irgendwelchen Musikmagazinen oder sowas. Also ich freue mich natürlich, sollte dem so sein, aber auch sowas geht normalerweise sehr an mir vorbei.
Ja, Jahresbestenlisten ist so ein Thema, ist ein Wunderpunkt bei mir. Dieses Jahr ist mir besonders aufgefallen. Ich habe mich ja schon tausendmal über diesen ganzen Revival-Scheiß aufgeregt, aber das ist mir dieses Jahr gar nicht so sehr aufgefallen. Was mir dieses Jahr besonders aufgefallen ist bei den Jahresbestenlisten, die mir so bei Facebook aus irgendwelchen Presse-Outlets mir über den Weg laufen, ist, dass das alles so krass vorhersehbar ist, dass die Bands auf den Jahresbestenlisten die größten und populärsten Bands im Metal-Sektor sind. So, ja, und wenn du dann Slipknot und Machine Head und diese absolut typischen Sachen landen auf diesen Jahresbestenlisten. Ich finde mittlerweile auf so Jahresbestenlisten von diesen Typ von der Metal-Presse nichts mehr, was ich nicht schon kenne oder was nicht total safe ist so irgendwie. Also Musiktipps findet man auf Jahresbestenlisten. Dieses Jahr finde ich enorm wenig so. Vielleicht sind mir auch einfach die falschen Listen über den Weg gelaufen. Aber gerade so.
Ja, Leute, postet doch mal eure besten Platten. Das muss ja jetzt nicht eine Top-10-Liste sein, aber haut mal gerne in die Comments, was so die besten Platten sind für euch. Also ist für uns natürlich, für Simon und mich immer sehr interessant, auch zu lesen, was unsere verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer sich privat so geben. Neben Nightmare on Manta.
Absolut. Einfach mal in die Kommentare von diesem, von der Folge, vom Post zur Folge hauen. Nächstes Jahr, Hanno. Du hast schon ein bisschen angeschnitten. Bis Sommer spielt ihr erstmal keine Konzerte mit Manta. Das ist ja.
Richtig. Wir arbeiten gerade an diversen Sachen. Also klar, Festival-Booking. Es wird ein paar Festivals geben, auch ein paar in Deutschland. Aber auch da, ganz klar, muss ich sagen, auch es ist immer noch irgendwie schwierig, auch jetzt irgendwie. Ich habe das Gefühl, so das Festival-Booking ist immer, da ist immer noch der Wurm drin. Es ist schwierig, weil wir spielen schon ein paar geile Dinger, freue ich mich auf jeden Fall drauf nächsten Sommer, aber was machen wir denn? Wir spielen Partisan-Festival, glaube ich. Ich hoffe, das ist schon announced. Ups. Reload. Full Force, Vainstream, Rock am Ring, Rock im Park, ich hoffe, jetzt habe ich nichts vergessen, so ein paar Dinger halt, Brutal Assault, Czech Republic. Mhm. Wir arbeiten gerade daran, ein paar US-Dates zu klären. Das ist wahrscheinlich aber erst in der zweiten Jahreshälfte. Und es könnte tatsächlich passieren, dass wir ein paar Dates in Südamerika spielen im April. Das ist noch sehr, sehr unklar. Obwohl eigentlich gar nicht so unklar. Das Angebot liegt vor. Nur ist es so, dass die Leute da unten teilweise sehr, sehr sketchy sind. Das klingt jetzt komisch, ist aber so. Kannst du jeden fragen. Dementsprechend, diese Sachen finden wirklich nur statt, wenn das Geld vorher überwiesen wird und auch die Flugkosten vorher bezahlt werden und solche ganzen Sachen. Ansonsten ist das reiner Selbstmord. Und da würde dann Mexiko stattfinden, Brasilien stattfinden, Kolumbien stattfinden, Chile stattfinden, glaube ich, die drei, vier Länder irgendwie. Das wäre natürlich sehr, sehr spannend. Ja, so ein paar Sachen, ne, so irgendwas wird sich schon ergeben, aber wir werden keine Headliner-Shows irgendwo außer in Südamerika spielen vor nächstem Sommer.
Ja, verstehe.
Wenn diese Südamerika-Rutsche stattfindet. Und dann nächstes Jahr Herbst, Winter hoffentlich dann wieder auch Dates in deutschen Gefilden. So, es macht ja doch immer Bock. Es ist immer was ganz Besonderes, zu Hause zu spielen, beziehungsweise in der alten Heimat. Ist ja auch eine starke Fanbase da. Und die Shows dieses Jahr waren wirklich so. Also ich muss das jetzt nochmal sagen und dann rede ich auch nicht mehr drüber. Die Manta-Shows, die wir dieses Jahr gespielt haben in Deutschland, also die gehören definitiv zu den Shows, die mir in unserer ganzen Karriere am allermeisten Bock gemacht haben. So, schade, dass du nicht dabei warst. Sie
macht ja, als doof Gast gelaufen. Noch
als Musiker so. Aber die Stimmung war geil. Ich fand, Irinsch und ich haben auch gut gezockt. So, und es war alles irgendwie sehr versöhnlich, um das Wort nochmal zu benutzen. Und ich freue mich auf 2023 einfach. Ich bin auch weniger aufgeregt. Wenn es eine Sache an dieser ganzen Corona-Scheiße gibt, ich erwarte nicht so viel und hoffe mehr. So, weißt du, so, also ich weiß nicht, wo wir spielen nächstes Jahr. So ein paar Sachen sind bestätigt, aber dementsprechend stresse ich mich auch nicht mehr, dass ich jetzt mit der Band so unbedingt so einen mega vollen Kalender haben muss, weil ich würde sowieso insgesamt lieber weniger spielen als mehr. Ich freue mich darauf, neue Musik zu schreiben. Welche Musik auch immer, das weiß ich auch noch nicht so genau. Und ich freue mich natürlich auch darauf, mit dir geilere weitere Folgen aufzunehmen für diesen Podcast, der offensichtlich sehr vielen Leuten da draußen einiges bedeutet. Und somit auch mir. Und darauf freue ich mich. 2023, ich habe irgendwie das Gefühl, es wird ein geiles Jahr. Ich bin guter Dinge. Ey Simon, jetzt kommt der Paketmann und bringt meine neue Box. Ich bin gleich wieder da, ich dreh durch.
Lass mal Hanno doch einfach mal seine Box holen.
Simon?
Ja?
Ich möchte die Folge jetzt gerne beenden, denn das Jahr endet leider nicht versöhnlich, denn das Paket war nicht für mich, sondern für die Nachbarn. Was eine Scheiße.
Ja.
Naja.
Das ist natürlich deprimierend. Dafür jetzt die ganze Aufregung und mich quasi aus der Fasson bringen hier mit meinem...
Entschuldigung bitte, ja,
mit möchtest Ansprache.
Du noch bitte... Ja, Entschuldigung, beende bitte deine Ansprache. Ich bin jetzt deprimiert und möchte das restliche Jahr jetzt bitte auch so verweilen.
Deprimiert verweilen, ja, das ist natürlich ein guter Grund. Ja, also ich freue mich vor allem darauf, dass 2023 für mich ein viel aktiveres Jahr wird, was Musik machen angeht. Erstmal kommt die Nightmare-Platte im neuen Jahr raus. Wir haben Release-Date im Mai. Das heißt, die erste Single wird es im Februar zu hören geben. Und dann hoffe ich mal, dass wir auch tourmäßig wieder ein bisschen aktiver werden können. Aber ja, einfach mal wieder so richtig Band-Vibes zu spüren und mit der Band aktiv Zeug zu machen, ist einfach überfällig irgendwie jetzt nach dieser ganzen Covid-Durststrecke, denn man darf jetzt auch nicht ganz vergessen, also unser erstes Album ist 2018 rausgekommen, unsere letzte Tour war 2019, seitdem, ja, habe ich das Gefühl, ist das Album jetzt so ein endloses Projekt gewesen, auch wenn wir zwischendurch mal eine EP rausgehauen haben, aber nichtsdestotrotz, wir sitzen da jetzt wirklich lange drauf und ich habe jetzt einfach Feuer unterm Hintern und will den Scheiß raushauen. Und ja, deswegen wird es bestimmt ein geiles Jahr werden.
Man darf gespannt sein. Simon, beenden wir das Jahr 2022 mit dieser Folge. Ich bedanke mich für deine Mitarbeit, für deine wunderbare Gesellschaft. Ich freue mich auf ein neues Jahr mit dir. Ich freue mich auf 2023. Dann hoffe ich, kriege ich dann auch endlich meine neue Gitarrenbox. Simon, Haust du rein, frohes Neues.
Ja, Hanno, lass krachen, ne?
So machen wir das, ne? Tschüss.
Ciao.
Serve one master, that is destruction.